Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 118. Ich habe mir mein Knie am Tisch gerade gestoßen. Mein Name ist Robin Schweiger und mir gegenüber sitzt Thomas Goll.
Da würde ich direkt meinen Pledge erhöhen, damit du dir ein Pflaster kaufen kannst.
Kann ich mir aktuell nicht leisten, das ist wahr, aber das liegt nicht an euch, liebe Supporter und SupporterInnen, denn ihr unterstützt uns fleißig und bekommt dafür heute einen etwas besonderen Cast. Es soll nämlich hier mal nicht um Videospiele oder videospielnahe Themen gehen, sondern um ein anderes Medium, nämlich das Filmmedium. Wir blicken nämlich zurück auf das Jahr 2021, auf die damals erschienenen Filme und reden ein bisschen darüber, über die Filme, die wir beredenswert halten. Ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, wie du die letzten Wochen und Monate dann doch gefühlt aus der Ferne recht aktiv Filme nachholtest. Generell haben wir aber auch gesagt, falls wir jetzt mal eine bestimmte Serie auch oder einen Film nachgeholt haben sollten, der irgendwie ein, zwei Jahre vorher erschien und wo wir sonst jetzt keine wirklichen Plattformen finden würden, darüber zu reden, dann reden wir auch einfach in diesem Cast vielleicht darüber. Also grundsätzlich Filme aus dem Jahr 21, vielleicht schummeln sich auch die eine oder andere Serie und auch der eine oder andere Film oder Serie aus ein, zwei Jahren zuvor da rein.
Ja, ich nutze Podcasts wie diesen immer sehr als Anlass dafür, dann auch wirklich mal Sachen nachzuholen. Deswegen habe ich bestimmt die Hälfte davon von meiner Liste erst in den letzten Wochen geguckt. Aber mir macht das dann auch Spaß. Also ich kriege dann auch noch mal so einen Blick. Ich lasse mich dann auch von anderen Toplisten inspirieren. Ich habe zum Beispiel mal bei David vorbeigeguckt oder bei Chris Stuckman, dem einen YouTuber, und hole mir da manchmal so Picks raus. Bin dann frustriert über die es in Deutschland noch nicht gibt.
Und die, nicht weniger oftmals.
Wo man nicht mal einen Kinostart findet. Ja. Und du denkst dir so, ja, schön, okay, muss ich noch warten. Aber trotzdem sind da einige Filme zusammengekommen. Gibt aber auch noch ein paar, die ich noch gern nachholen möchte, die dann aber bei dir auf der Liste sind.
Ich habe gerade gestern eine dazu gut passende News gesehen. Und zwar hat irgend so ein, weiß ich nicht, Datensammelfirma-Dings aus den Vereinigten Staaten die Headline rausgehauen, dass Peacemaker die gerade erfolgreichste Serie der Welt aktuell sei. Und da gucken sie nicht nur irgendwie View-Zahlen, da haben sie auch gar keinen Zugriff drauf, soweit ich weiß, sondern halt auch einfach diverse Metriken, Social Media hast du ja nicht gesehen. Und ich habe da mal kurz gegoogelt und diese Serie ist halt hier und in Großteil der Welt außerhalb Amerikas noch nicht mal erhältlich, weil es halt eine HBO Max Serie. HBO Max gibt's nirgendwo sonst.
Ich kenne die auch nicht. Also
die ist von James Gunn. Das geht über den Charakter Peacemaker aus The Suicide Squad. Der hat The Suicide Squad gedreht und direkt danach auch selbst gedreht und geschrieben die komplette erste Staffel dieser Serie mit John Cena in der Hauptrolle.
Also mit James Gunn, da klingelt irgendwas, aber Peacemaker wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen.
Ja, deswegen, da fand ich auch, das passt halt so gut dazu, dass durch diese Streaming-Dienste das Problem gefühlt irgendwie sogar noch größer wurde, weil dir das jetzt noch mehr vor Augen gehalten wird, dass in den Vereinigten Staaten sehr viel dann sofort erhältlich ist, was ja einen positiven und einen negativen Teil hat, weil das Positive ist für die Amerikaner, ja, die haben dann halt alles sofort, das Negative ist, die haben auch zehnmal so viele Streaming-Dienste wie wir und müssen zehnmal so vielen Streaming-Diensten wie wir unterschreiben, weil bei uns sich das dann zumindest dann nochmal ein bisschen sammelt bei Amazon, Netflix oder Disney Plus meistens.
Ich unterschreibe bei Netflix, finde ich, ist eine sehr schöne
Aussage. Subscriben, ne?
Das ist natürlich ein Luxusproblem, weil du musst ja überhaupt nicht, ne? Du hast dann einfach nur die Wahl. Und ich finde das aber total okay, weil du ja normalerweise für einen Monat so 15 € oder sowas bezahlst im Schnitt, würde ich mal schätzen. Und wenn ich dann zwei Filme dafür gucke, dann habe ich das in meiner Wahrnehmung schon wieder drin, wenn die mir gefallen. Und dann kann ich wieder unsubscriben. Also das, finde ich, ist jetzt nicht wirklich ein echtes Problem, wäre es für mich zumindest nicht. Ich finde, also ich fühle mich bei Filmen manchmal so wie bei Videospielen von vor 30 Jahren, wo die einfach alle mit einer 3-Jahres-Verzögerung nach Europa kamen und teilweise auch gar nicht kamen.
Ja, genau. Man hat zumindest meist noch Glück, dass die in den Vereinigten Königreichen ganz gut da bedient werden. Und meistens kann man darauf zurückgreifen und sich das von dort importieren, was natürlich auch nicht mehr ganz so einfach ist wie vor einem Jahr. Ja, ich bin ja tatsächlich jemand, der dann auch gerne nochmal die Blu-ray oder die 4K Blu-ray sich dann wirklich auch importiert von Hand. Und das ist ja auch immer mal wieder dann auch die einfachere Möglichkeit vielleicht nicht. Aber wenn es die nicht bei den üblichen Verdächtigen gibt, dann greife ich meistens einfach zu Blu-ray direkt und anstatt mir die digital bei Amazon oder sowas zu kaufen. So, Tom, ich glaube, wir wollten noch eine kurze Sache besprechen, und zwar, dass dieser Cast auch noch wie immer auf YouTube veröffentlicht wird. Vielleicht hört ihr ihn gerade auf YouTube. Das heißt ja in diesem Falle, es hat kein Video dabei, es ist einfach nur das Thumbnail als Standbild und wir laden es hier als nicht gelistetes YouTube-Video auch hoch. Wir hatten darüber nachgedacht, ob wir das künftig sein lassen und die, weil die ja sowieso nur ein paar Dutzend Mal auf YouTube angeklickt werden und ob das wirklich einen Mehrwert bringt, da die ja sowieso nicht in die Search Engines oder so etwas reingehen und es dann ja auch einfacher erscheint, einfach auf die MP3 zu klicken, die ja im gleichen Artikel immer drin ist.
Also wir merken halt auch, dass es nicht viel genutzt wird und dann wäre es potenziell Arbeit, die wir uns sparen können, aber das müsstet ihr uns dann einfach mal sagen, falls jetzt da Leute dabei sind, die sagen, oh mein Gott, nein, ich brauche die YouTube-Version. Dann sagt uns gern Bescheid, weil das jetzt auch nicht der Beinbruch wäre, aber es würde es auf unserer Seite ein bisschen vereinfachen und die MP3 ist immer da und ihr habt den Feed über Patreon und über Steady und aber auch einen MP3-Download-Button und das sollte eigentlich passen, aber wie gesagt,
ein Gedanke, uns da einfach, den wir mit euch teilen wollen.
Genau, lasst uns da einfach Feedback da.
Genau.
Auch potenziell probieren wir es nächstes Mal, falls jetzt zum Beispiel kein Feedback kommen würde, groß zu dem Thema, probieren wir es beim nächsten Mal nochmal, sprechen es da vielleicht nochmal an.
Und wenn wir dann 2 Dutzend Leute, die uns Geld jeden Monat überweisen, sagen, das ist aber scheiße, weil dann.
Genau, und dann gibt es halt
die Version.
Genau.
Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir sind ja immer in einer Konversation mit euch. Tom, möchtest du einfach mal wild in das Jahr 2021 zurückspringen und aus diesem See der Filme uns eine kleine Empfehlung herausfischen?
Geil. Nice. Du hattest ja gerade das Thema Blu-ray. Ich habe, glaube ich, mir nur einen Film wirklich auf Blu-ray geholt im letzten Jahr und das war Dune.
Oh ja. Dann auch einen guten. Also ich bin da immer noch sehr, sehr fleißig. Ich bei mir tatsächlich.
Macht das sehr selten. Also ich hole mir manchmal so Blu-rays, die ich dann an meine Mutter oder so verschenke, weil das die einfachste Art ist, ihr Filmempfehlungen zukommen zu lassen. Aber für mich selbst ist das meiste digital. Und Dune war jetzt einfach so eine Ausnahme, wo die Blu-ray halt, ich glaube, weniger gekostet hat, als wenn ich es jetzt digital gekostet
habe. Also das ist auch die normale Blu-ray, nicht die 4K Blu-ray.
Genau, die normale Blu-ray. Ja, 4K wäre teurer gewesen.
Ja.
Aber das ist halt dann auch, also es war einer der Filme, auf den ich super gespannt war, ne? Denis Villeneuve, Dune-Verfilmung. Dune früher, dieses Ding, was als unverfilmbar galt. Dann wurde es trotzdem verfilmt in einer speziellen Version. Und dann gibt es ja auch mehrere TV-Adaptionen, glaube ich, zu dem
mindestens, zu den also eine, die ich kenne, von mehreren, weiß ich jetzt aber bestimmt irgendwo.
Die Bücher habe ich nie gelesen, deswegen ist das bei mir immer nur eine Franchise gewesen, die ich durch damalige Adaptionen kannte und durch die Videospiele. aber ich mochte das sehr, sehr gern, was Denis Villeneuve hier gemacht hat. Auch wenn es halt logischerweise ein unvollständiges Werk ist. Also es ist halt fast nur Build-up. Und es ist mir, also um mal direkt so zu meinen Kritikpunkten zu kommen, weil das sind nicht so viele, aber die sind durchaus relevant. Zum einen ist es nur Build-up, also ne, das momentan, in seiner momentanen Version wäre das für mich noch ein Kritikpunkt, aber wir kriegen ja noch mehr Filme.
Einen mindestens.
Genau.
Ich glaube, er würde gerne 3 machen mit dem dritten, das Nachfolger, das zweite Buch auch mit reinnehmen, aber bestätigt ist nur der eine weitere Film.
Naja, aber selbst das wäre ja schon, also da kann man schon viel machen. Er könnte ein bisschen emotionaler sein, er kommt mir manchmal ein bisschen kühl vor in der Art und Weise, wie er seine Charaktere darstellt und so. Also ich habe da jetzt keine emotionale Bindung zu irgendjemandem von denen, aber ich war halt trotzdem dabei und er kam mir auch nicht so lang vor, wie er war, weil es ist ja ein voll langer Film, aber als er vorbei war, war es eher so ein auch wenn es so einen Moment so im letzten Drittel gab, wo ich so dachte, ja, okay, das können wir jetzt ein bisschen schneller vorangehen. Aber visuell fand ich den toll. Generell audiovisuell von der Präsentation ganz allgemein. Das Casting finde ich super.
Das Casting ist wirklich on fucking point. Ja.
Und es ist eine schöne, also es baut diese Welt ganz schön auf. Es ist ja eine Mammutaufgabe von Welt, die darzustellen. Aber das macht es ganz schön, weil es sich halt nicht verliert in, jetzt erklären wir mal 10 Minuten, was eigentlich Spice ist oder so. Ich denke mir fast schon, man hätte ein bisschen besser erklären können, warum Spice so wichtig ist. Darum kümmert sich der Film nicht so sehr. Es geht eher darum, okay, wir packen die ganzen Schachfiguren an die entsprechenden Stellen.
Genau.
Und dann passiert ja auch noch ein bisschen was, also das fand ich sehr cool.
Ich möchte auch einen Kritikpunkt weiterbringen, auf den mich tatsächlich einfach Lucy gebracht hat. Und das hat sie so nebenbei mal gesagt. Und ich dachte mir so, oh krass, das stimmt voll. Und seitdem stört es mich so ein bisschen. Aber das ist kein großer Kritikpunkt im Film. Aber sie hat völlig recht damit, als sie meinte, dass die Hitze und Lebensfeindlichkeit der Wüste in diesem Film überhaupt nicht rüberkommt. Du hast diesen weißesten aller weißen Teenager-Boys mit Paul, der in dieser angeblich so unfassbar heißen, lebensfeindlichen Wüste rumrennt und der sieht in jeder Szene wie frisch aus dem Make-up-Trailer aus. Der schwitzt nicht, der wird nicht, kriegt keine wirklich kaputte Haut und das gilt eigentlich für jeden. Die werden natürlich ein bisschen mitgenommen mit der Zeit, aber gar nicht so in der Form, wie man sich das erwarten würde. Das ist mir selbst gar nicht aufgefallen. Ist mir dann
erst bewusst geworden. In den fremen Anzügen kannst du das so ein bisschen wegerklären mit, naja, der Schweiß wird recycelt so, aber
vor allem, als sie da vorher halt rumrennen.
Davor, genau, das ist auch noch, das stimmt.
Für mich war Dune eine echte Überraschung, obwohl er eigentlich genau das war, was ich mir auch erwartet habe. Ich habe das Buch ja gelesen, den ersten Teil und dann die erste Hälfte vom zweiten Teil. Da hat es mich dann leider ein bisschen verloren.
Es gibt ja voll viele vor allem.
Ja, ja, genau. Es gibt ja, ich glaube, 4 oder 5 von Frank Herbert selbst.
Genau.
Und dann die Kinder, ein Sohn war es, glaube ich, der dann noch weitere Sequels gemacht hat, die in der Community überhaupt nicht gut ankommen. Die ich, glaube ich, dann auch nicht kein so großes Interesse daran hätte, aber ich habe immer noch vor, die Sequels von Frank Herbert dann nochmal weiterzulesen. Und das Buch ist halt, das Buch beginnt halt mit wirklich 30 Seiten konfusestem Worldbuilding. Hier hast du den Hiraj Krasaraj und das ist auch nicht die korrekte Aussprache, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, deswegen weiß ich es nicht genau. Halt all diese Ausdrücke, die auch so nebenbei im Film erwähnt werden, die aber im Buch einen sehr viel größeren Fokus und auch einen größeren Fokus haben und nicht direkt erklärt werden, aber trotzdem immer wieder genutzt werden. Ich finde, das macht der Film sehr gut, dass er es schafft, das alles zwar so ein bisschen anzudeuten immer wieder, diese gigantische riesige Mythologie im Hintergrund oder und auch die ganzen technologischen Dinge, die im Hintergrund gibt, die im Buch noch viel mehr behandelt werden, ohne es aber damit zu überladen. Weil das ist diese Balance. Wenn du es zu viel rauslässt, dann wirkt es halt total flach und nicht nachvollziehbar, nicht echt genug, nicht wie eine vollständige Welt. Wenn du es zu viel machst, schläft jeder Nicht-Buchleser sofort ein. Und ich finde, das haben sie echt ganz gut gemacht. Und was mich dann tatsächlich überrascht hat, ist, dass der Film mich emotional mehr bekommen hat, als ich gedacht hätte. Weil das, was du sagst, das ist auch im Buch total. Das Buch ist auch total klinisch in dem, wie es geschrieben ist. Obwohl dramatische Dinge geschehen, hatte auch ich da immer eine gewisse Distanz zu den Geschehnissen. Und das war auch die längste Zeit im Film so, oder zumindest eine wesentliche Zeit im Film so. Das war dann der Punkt, wo die beiden im Zelt sitzen. Das ist so in der Mitte des Filmes, glaube ich, wo es tatsächlich eine große.
Ist schon eher Richtung Ende, aber
okay, ja, bei mir ist es schon wieder eine Weile her. Ich habe es damals im Kino gesehen. Da gibt es einen großen emotionalen Ausbruch bei einem dieser Charaktere. Ja. Und das war so richtig, da habe ich leicht Gänsehaut bekommen, weil das so für mich gut funktioniert hat, weil dieser ganze Film so zurückhaltend ist und jeder beschreibt ruhig, egal wie krass gerade das ist, was passiert im Hintergrund, seine Emotionen so ein bisschen. Und dann gibt es diesen Ausbruch und der war dann, also ich hab so richtig krass gemerkt, wie effektiv der bei mir war, dadurch, dass das vorher so zurückhaltend war.
Ja, ich glaube, da kann auch einfach ein zweiter Film sehr viel machen. Ich finde aber, also wenn es wirklich nur zwei Filme wären, fände ich es irgendwie faszinierend, weil es wirkt irgendwie.
Das ist dann das komplette Buch, ne?
Ja, ich habe halt, ich finde Dune, dieser erste Dune-Film wirkt wie ein Fünftel von dem Ganzen, nicht wie die Hälfte
von
dem, was es alles setupt, weil das ja so groß wirkt.
Nee, ausgehend vom Buch sind sie da tatsächlich auch, so wenn ich das richtig im Kopf habe, so ziemlich bei der Hälfte tatsächlich, Der erste Dune ist in seinem Plot relativ straightforward tatsächlich. Deswegen, er ist im Plot straightforward und im Worldbuilding halt unglaublich komplex. Und das macht dieser Film so gut mit seinen unglaublichen Schauwerten, mit seiner, diese Musik. Diese Musik hat mich im Kino wirklich weggeblasen. Und ich freue mich auch sehr auf einen Rewatch bei diesem Film. Und wie du sagst, das Casting, ich finde Timothy Chalamet, glaube ich, oder so. Weiß ich,
bin ganz sicher. Also die Aussprache möchte ich jetzt nicht drüber streiten, deswegen. Aber
finde ich absolut, es ist allgemein ein Schauspiel, den ich extrem gerne mag. Und der hier auch on fucking point.
Habe ich auch noch in einem anderen Film dieses Jahr gesehen.
Okay. Auf jeden Fall vielleicht später noch drüber. Aber auch in jede Nebenrolle, also bis in die tiefste Nebenrolle hinein gut besetzt. Wirklich ein toller, toller Streifen, wo ich auch richtig erfreut darüber bin und auch überrascht darüber bin, dass der im Mainstream richtig gut ankam. Der war richtig erfolgreich, für natürlich nicht Marvel erfolgreich, der hat jetzt keine 2 Milliarden Dollar gemacht, aber der hat mehrere hundert Millionen eingenommen, der kam
halt
richtig gut an.
So Sachen wie der zweite Blade Runner zum Beispiel war doch
auch nicht von so, Denis Villeneuve, genau.
War ja aber nicht so
war ein, erfolgreich. War ein riesiger Flop, hat niemand geguckt.
Stimmt, das ist ja auch Villeneuve.
Genau, und das, ich habe halt fest, ich hab fest genau damit gerechnet, dass das so ein Kritikerliebling ist, der bei den normalen Kinozuschauern nur Verwirrung auslösen wird. Wenn der für sich
alleine stehen müsste, das wäre tragisch.
Ja, weil das wäre richtig
doof. Als ich den geguckt habe, stand halt schon fest, dass es mehr geben wird.
Es war vorher auch relativ sicher, weil der heißt ja literally Part One ja. Im Film selbst. Aber ich glaube, wenn er zu krass gefloppt wäre, wäre das auch egal gewesen. Im Nachhinein meinte Warner und Denis Villeneuve aber, dass das quasi versichert war, dass egal, unabhängig von den Einnahmen, es einen zweiten Teil geben soll. Aber wir wissen es ja. Wenn er richtig gefloppt wäre, wäre es auch egal gewesen.
Genau. Ja. Okay.
Dann soll es das zu Dune gewesen sein. Komm, ich mach mal einen richtigen Left-Turn, Tom. So einen richtig harten Left-Turn und rede mit dir über Saw Spiral. Und zwar nicht so lang wie bei da Dune, glaube ich.
Mehrfach dran vorbeigescrollt in Amazon Prime.
Das hast du gut gemacht. dieser Film, Original Spiral from the Book of Saw. Herrlich.
Der heißt bei uns dann einfach
Saw Spiral heißt er einfach bei uns. Ja, der heißt, ist im Original kein Saw-Film wirklich, aber hier ist einfach Saw Spiral, weil sie gesagt haben, who the fuck cares?
Und
sie haben
auch der bessere Titel.
From the Book of Saw ist wirklich insanely dumm. From the Book of Boba Fett und From the Book of Saw. Naja, Saw Spiral ist ein Pseudo-Sequel, super weird. Es kam ja Jigsaw bereits raus, was Saw 8 war, was dann tatsächlich einfach so ziemlich straight up ein Sequel war, aber so ein bisschen sich entfernen wollte, ein bisschen einen Time-Jump gemacht hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und trotzdem im Endeffekt dann ein ziemlich straight up Sequel war. Saw Spiral nicht so richtig. Saw Spiral spielt in dieser Welt und der Jigsaw-Mörder wird auch ein, zwei Mal erwähnt. Mhm. Und es versucht, kann ich gar nicht so genau sagen. Es wirkt aber so, als ob dieser Film von einer Person geschrieben und erdacht wurde, die gehört hat davon, was Saw-Filme sind, aber nie einen gesehen hat. Und ich glaube, das könnte sein. Weil ich habe mich dann ein bisschen in der Making-of, im ganzen Making-of verloren von diesem Film. Das ist fast interessanter als der Film selbst. Denn hier spielt ja, ist es Chris Rock? Jetzt habe ich es vergessen. Das ist doch Chris Rock, ne?
Ich weiß es nicht. Ich weiß original nichts über diesen Film, Robin.
Ist es Chris Rock?
Wenn du es mir nicht sagst, woher soll ich es wissen?
Ja, ich muss kurz sicher gehen, dass ich das jetzt nicht einfach total. Doch ja, dieser Film hat Chris Rock in der Hauptrolle. Sowas so. Hä?
Rush Hour Chris Rock.
Okay. Ist in der Hauptrolle von Saw Spiral. Nicht nur das, der wird auch als Writer gecredited. Story by ist es, glaube ich. Oder ob es ein offizielles Credit ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mit vermarktet, ist quasi eine Idee, die er hatte. Mhm. Und so. Und tatsächlich war es so, die hatten ein Saw 9 schon geschrieben, was ein richtiges Sequel gewesen sein sollte. Und dann hat der Chefproducer auf einer Geburtstagsparty irgendwo im Urlaub Chris Rock getroffen und Chris Rock ist umgegangen so, ey, Alter, ich habe so eine Idee für Saw, wäre super geil. Und dann hat er einfach alles gecancelt, was sie jetzt schon zu Saw 9 gemacht haben, gesagt, Chris Rock, holy shit, mach das. Mal. Dann hat Chris Rock noch Samuel L. Jackson angerufen und Samuel L. Jackson ist in diesem Film, spielt nämlich Chris Rocks Vater und dann haben die Folgendes gemacht und das ist das Insaneste, Tom, das Ergebnis ist ein Film, der fast nicht beschreibbar ist. Dann haben sie Folgendes gemacht, dann haben sie sich die Autoren, die Standardautoren der Saw-Reihe genommen Chris Rock hat denen gesagt, schreibt einfach mal eine Saw-Geschichte. Schreibt mal eine Saw-Geschichte. Ihr dürft keinen einzigen Joke schreiben. Ja? Ihr schreibt keinen Joke und auch meine Dialoge schreibt ihr eher so ein bisschen, aber ich will, dass ihr keinen einzigen Joke schreibt. Die Jokes bringe ich rein. Ja? Was schon, wo ich mir schon so denke, das ist eine seltsame Art, an einem Film heranzugehen.
Vor allem eine Horror-Franchise.
Ja, aber Chris Rock sagt die ganze Zeit, ja, Saw ist ja so eine Police Procedural und ich wollte es so ein bisschen in Beverly Hills Cop-mäßig machen. Wodurch du diesen Film hast, wo genauso brutale Dinge geschehen wie in anderen Saw-Filmen. Aber dann hast du so Chris Rock, also so, und so eine richtige Beverly Hills Cop oder Rush Hour Attitüde immer mal wieder reinbringt, aber dann auch, also die eine Hälfte und in der anderen Hälfte seiner Schauspielerleistung die dramatischste Oscar-Schauspielerei präsentieren will, die er kann. Und das ist peinlich. Chris Rock kann, soweit ich weiß, eigentlich Schauspielern. Aber das, was er,
ewig nicht mehr gesehen.
Was er in diesem Film leistet, wir haben uns totgelacht. Nur wenn er im Hintergrund schon reagiert und so die Augen aufreißt, wie fucking Ron in dem ersten Harry Potter-Teil, das ist absoluter Wahnsinn. Der Plot ist komplett egaler Nonsens und alles passiert so ein bisschen und du guckst dir so nach 60 Minuten, guckst du so auf die Uhr und denkst dir, ist der Film schon oh, 60 Minuten vorbei, weil die Story nicht so richtig vorangeht und dann kommt das Ende des Filmes und keiner von uns, wir haben es zu dritt geguckt, keiner von uns wusste, dass es gerade das Finale ist. Und dann geht einfach eine Tür zu und dann gibt es so einen harten Cut zu den Credits. Und du denkst wirklich, da ist ein Filmfehler drin. Mhm. Der hat gerade versehentlich zu den Credits geschnitten. Es ist ein insane dafür.
Spielt also, Eddie Murphy mit? Dann hätten wir die Beverly Hills Cop
Nummer. Es wäre halt besser. Also Chris Rock spielt Eddie Murphy, spielt einen Cop in diesem Film.
Ich glaube, das letzte Mal habe ich Chris Rock gesehen im Musikvideo zu Michael Jacksons Invincible. Das müsst ihr euch schon sagen, wie lange das her ist.
Ja, der hat auch nicht so viel gemacht, glaube ich, die letzten
nicht,
Jahre.
Nicht Invincible zu You Rock My World. Das Album hieß Invincible. Mhm.
Ist absoluter Trash, also aber auch nicht auf so eine lustige Art und Weise, wie ich viele der Saw-Filme ja liebe. Mhm. Und auf eine absurde Art und Weise, sondern leider auch auf eine größtenteils auf immer wieder ziemlich langweilige Art und Weise. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, sich Saw zu nehmen und Chris Rock und Samuel L. Jackson da reinzuhauen und dann das zu was langweiligem werden zu lassen. Auch die Fallen sind langweiliger als vorher. Der Film ist dann zwar, obwohl Brutales passiert, weniger brutal als die vorherigen Filme, obwohl der irgendwie 14 Mal durch das Rating-System in den USA musste, wovon du jetzt halt nicht mehr viel merkst, weil das irgendwie dann doch nicht mehr so richtig krass alles ist. Ja, total lame. Ich hoffe, sie machen, belebt einfach hier John Kramer wieder und macht Saw 10 dann. Saw X, 10. So einfach. Saw X und dann machst du so ein bisschen einen Reboot-Sequel, wie immer, und erlebt vielleicht, lebt er doch nicht. Jetzt sind wir im Weltall.
Ich kenne noch eine andere Franchise, die das vertragen könnte.
Exakt, ja, okay, welche denn, Tom?
Fast and Furious.
Ein Reboot, meinst du?
Den habe ich gestern gesehen.
Ja.
Ich habe es geschafft, meine Freundin davon zu überzeugen, Fast and Furious mit mir zu gucken.
Die keinen anderen vorher gesehen hat, oder?
Vorgestern. Ja, genau. Sie mochte das auch nicht, kann ich gleich
fragen. Oh nein! Oh, es tut mir leid.
Nein, also der Film hat, also Fast and Furious 9 oder Fast and Furious generell.
Entschuldigung, du meinst F9.
Nein, ich weiß nicht, heißt ja Fast and Furious 9.
Ach so.
Das ist ja auch wie bei Saw, das passt sehr gut zusammen. So, bei uns heißt ja Fast and Furious 9.
Ja.
Aber genau, F9.
F9. The Fast Saga.
Die Tastaturtaste. Das ist ein sehr spaßiger Film. Es ist so auf dem ähnlichen Guilty Pleasure-Niveau wie die vorherigen. Es ist aber auch sehr bloated, habe ich das Gefühl, weil der geht 2,5 Stunden oder so. Mhm. Robin, der muss nicht 2,5 Stunden gehen. Diese ganze Anfangssequenz mit denen, der Autoverfolgungsjagd und dem einen Militärfahrzeug. Und
im Flashback? Ist das das Flashback? Oder was ist das?
Nee, nicht im Flashback. Flashback finde ich ganz cool mit dem NASCAR-Race, aber danach kommt diese eine Sequenz, ich glaube, sie sind in Mexiko, keine Ahnung.
Ja, ach so. Ja. Oh ja, die dauert lange.
Genau, und das dauert einfach und da ist noch gar kein Investment in die Story vorhanden und sie bouncen auch sehr hin und her in der Geschichte und dann hast du so ein Thingamajig, so ein Ding, was sie suchen müssen. Es ist total albern.
Ja.
Und ich erwarte ja auch nicht mehr von Fast and Furious. Mhm. Aber wo die Reise dann noch hingeht, das mochte ich dann wieder sehr. Also da merke ich dann, okay, sie hatten sehr viel Spaß damit. Da hätte ich fast noch gedacht, sie gehen noch weiter, noch spektakulärer, aber so wie sie es auf, sie haben so ein bisschen auf eine Comedy-Schiene gehoben. Mhm. Und das hat da auch okay funktioniert. Und trotzdem würde ich vermuten, dass diese Reihe auch von einem Reboot profitieren würde.
Also wir haben ja noch ein Sequel noch. Ich glaube, entweder sind es zwei oder ein und dann soll es ja zu Ende sein, diese Reihe. Also dann wird es genau das geben.
Ist das geplant?
Ja, soweit ich habe es nicht mehr ganz exakt genommen, aber ich glaube, F9 und F10 sollten eigentlich zusammen gedreht und dann auch direkt nacheinander veröffentlicht werden und dann kam aber Covid dazwischen. Aber es könnte auch sein, dass das für F10 und F11 der Fall war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sollte das eigentlich nicht allzu weit weg sein.
Es gibt ein paar sehr coole Action-Szenen. Sie haben Spaß mit Magneten in dem Film. Die Magneten funktionieren immer dann, wenn sie funktionieren müssen, so wie sie funktionieren müssen und nicht so, wie man denkt, dass Magneten in der Situation funktionieren würden.
Der Magnet in diesem Film ist der insaneste Shit. Dass sie das einfach dieser Magnet ist in einem Auto und stößt so wie so eine Force Power von einem Jedi Autos um sie herum weg. Aber er ist in einem Auto. Das wird nicht erwähnt, oder? Naja. Erwähnen sie explizit, warum dieses Auto, in dem der Magnet ist, von dem Magnet nicht beeinflusst wird, sondern nur die Autos, an denen das Auto vorbeifährt, in dem Magnet ist?
Selbst die Autos, die an denen nur bestimmte Autos werden davon. Also nur, so. Nur die, die auch wirklich beeinflusst werden müssen.
Ja.
Und das sieht halt cool aus, weil die...
Es sieht super
weil
geil
die
aus.
Ja wirklich, also es gibt einfach eine Szene, wo ein etwas größeres Fahrzeug durch bestimmte 100 andere Autos durchcrasht, mhm. die so dem entgegengeschmissen
sind. Immer das, praktische Effekte.
Genau, das sieht halt aus wie ein Videospiel.
Ja.
Also das sieht wirklich aus wie ein Videospiel, aber halt sehr cool. Und
ja.
da haben sie, es gibt so diese letzte Autoverfolgungsjagd, ist halt ziemlich ja. cool, die mag ich sehr gern. Ja. Aber wie gesagt, du könntest den halt ein bisschen trimmen, damit er ein bisschen mhm. besseres Pacing hat. Und die, also es macht den Uncharted 4 Move von, oh, du hattest übrigens einen Bruder, okay, und der wird und dann also von John Cena gespielt.
Ja, das ist einfach, es ist alles so scheiße.
Ja,
es
diese,
gibt
diese
eine
Family-Nummer wird halt auf die Spitze getrieben. Und es gibt halt eine Rückkehr von einem alten Charakter.
So geil.
Nein, finde ich eigentlich nicht,
nicht,
weil ich finde, die wurde voll underutilized so ein bisschen. Also der macht ja nichts.
Ich dachte, du meinst den anderen. Klar, natürlich, weil natürlich, du meinst den du meinst. Ich
der,
weiß nicht, ob du meinst.
Ich
dachte, du meinst, und das kann man erwähnen, ich dachte, du meinst Shane aus
alle
Teil
Charaktere
3.
Zurück.
Aus Tokyo Drift. Ich dachte, du meinst den Hauptcharakter aus Tokyo Drift, der hier als
so,
Raketenwissenschaftler in Köln wieder auftaucht.
Da muss ich auch dazu sagen, das habe ich erst ganz zum Schluss erkannt, dass der das überhaupt sein soll. Ich dachte
ja.
die ganze Zeit, ja, okay, der ist irgendwie aus den Vorgängerfilmen. Aber das ist bei Fast and Furious sowieso so ein Ding. Es sind ja gefühlt 20 Charaktere drin, die vorher
ja.
irgendwie schon mal, also die
tot
so behandelt
waren, böse
werden,
waren.
Als ob sie bekannt sind. Mhm. So. Und bei mir bleibt halt nichts hängen. Ne? Wenn ich Fast and Furious gucke und danach wieder nicht, mhm. nicht mehr drüber nachdenke, dann sind die Charaktere auch wieder weg.
Ja.
So, außer die Hauptcharaktere. Deswegen ist das bei mir ganz oft so ein, ja, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen,
ja, ja.
aber es ist nicht so
das
dieser,
verstehe ich sehr.
Ach cool, der hier.
Mir hat das sehr geholfen, dass ich die ganze Reihe noch mit Lucy geguckt habe.
Das wäre was anderes, ja. Die alte Lady in dem Sportwagen relativ am Anfang des Films ist
die
amazing.
Die Mutter von Jason Statham? Also,
ja, die Britin.
Ihr wird denn,
ist das
von Helen Mirren gespielt.
Das war eine super Szene.
Ist einfach Helen Mirren in Fast and Furious, auch geil.
Aber wie die einfach so nonchalant diese
ja.
Verfolgungsjagd da macht,
ja.
ist super.
Mir fällt es sehr, sehr schwer. Übrigens, ich habe nochmal nachgedacht, und tatsächlich der 10. und dann Teil 10 und Teil 11 sind gemeinsam das Finale.
Wie unbefriedigt, nicht bei Platz bei Teil 10
ja, ja.
zu enden.
Und Teil 10 hat schon einen Release Termin für den 19. Mai 2023.
Huh.
Mir fällt es schwer, in irgendeiner Art und Weise kritisch auf diesen Film zu blicken, weil das war der erste Film, den ich seit einem Jahr im Kino gesehen hatte. Da war eine große Covid-Pause und dann kam das, also nicht die große Covid, doch, also Covid hat halt die Kinos komplett zum Schließen gebracht.
Ja.
Und dann war F9 der erste Film, der rauskam zu dem Zeitpunkt, wo man wieder in die Kinos mit Sicherheitsabstand und sowas konnte.
Mhm.
Und ich wollte halt wirklich was haben, was ich auf dem großmöglichen Bildschirm sehen kann, was und genau das macht. So, und deswegen saß ich halt da und war giddy wie ein Kind. Es war wirklich auf meinem eigenen kleinen Kindergeburtstag dort in diesem Kino. Und dafür war dieser Film halt perfekt.
Ich wollte gerade sagen, dafür hat es ja auch ein paar Szenen, die genau das auslösen, wo du dir so denkst, jawohl, die machen gerade das.
Es ist selbst Parodie auf eine Art, die ich absolut spaßig finde.
Dieses Mal ja wirklich auf 180 gedreht, weil der eine Comedy Relief ja wirklich sagt, sind wir unverwundbar?
Wirklich.
Sind wir eigentlich
unverwundbar? Lampshading reicht nicht mehr als Bezeichnung für das was sie da machen.
Das ist frech.
Ja, es ist einfach frech. Dieser Film interessiert sich nicht mehr für irgendwie Red and Writing. Aber auch das kann ich respektieren. Was ich schade finde, ich finde tatsächlich die Action, so die Kampfszenen und so, haben merklich nachgelassen. Vor allen Dingen, wenn man es mit Teil 7 vergleicht, wo James Wan tätig war.
Ja, ich finde, man merkt auch, also zumindest hatte ich hier das Gefühl, es gibt so ein paar Nahkampfszenen, mhm. zum Beispiel, wo so die drei Frauen agieren gegen
ja.
Leute, die in einer Wohnung, mhm. in eine Wohnung reinstürmen.
Ja.
An sich super coole Moves, aber die Impacts werden halt weggeschnitten.
Exakt.
Und
genau.
das ist super.
Und da war Fast Furious mal echt richtig gut drin. Auch Justin Lin. Justin Lin kehrt hier wieder zurück. Nach Teil 6 war er das, glaube ich, letzte Mal dabei. Und Teil 5 und Teil 6 habe ich im Kopf als richtig gut inszeniert in seiner Action mhm. noch immer mal wieder. Und dann halt James Wan hat für mich dann in Teil 7 da noch mal eine Schippe draufgelegt. Und da ist jetzt nicht mehr so viel von übrig gewesen, außerhalb der Verfolgungsszenen. Ich verstehe jeden, der sagt, das hat sich wirklich jetzt überlebt. Das ist Selbstparodie.
Ja, es ist Schwachsinn.
Es ist kompletter Schwachsinn. Allerdings,
Schwachsinn.
Mir hilft das, glaube ich, dass ich den Film mit The Rock und Jason Statham gesehen habe, Hobbs & Shaw, der zwischen diesen Filmen noch erschien. Und der war halt, das war halt für mich dieser Film, der gesagt hat, okay, so sieht es aus, wenn es schlecht ist. Wenn es langweilig ist, wenn sich selbst zu sehr als Parodie auslegt irgendwie und dann ist er nicht mehr lustig. Mhm. Und das war das der Film. Dieser Film, F9, hat das noch wieder deutlich besser gemacht, ich. Und ich freue mich darauf, diese Serie weiter zu erleben. Und wenn sie danach, für mich müssten sie kein Reboot machen, für mich könnte die mit jedem Teil bis zu Teil 25 absurder werden.
Für mich ja auch, aber es ist halt so, es ist halt wirklich, wirklich sehr überladen. Ich glaube, es würde vielleicht anders, Reboot ist glaube ich nicht zwingend nötig, aber es würde sich lohnen, sich wirklich mal auszusuchen, okay, wir nehmen uns mal wirklich nur eine Handvoll Charaktere und wir nehmen uns mal nicht den größtmöglichen Konflikt, sondern machen wieder auf einem kleineren Maßstab da dann verrückte Sachen. Du kannst ja da immer noch verrückt werden. Und es gibt ja so Szenen, gerade in den Rückblicken von Fast and Furious 9, wo es mal wieder Street Racing Szenen gibt. Und das kann ja immer noch cool sein. Das kannst du ja immer noch cool inszenieren.
Ja. Ich möchte meine Lieblingsszene aus F9 auch noch erwähnen und das sind die Flashback-Szenen. Es gibt eine Flashback-Szene, in der, in der die Kamera um Vin Diesel herum kreist. Kreist sie so richtig? Weiß ich gar nicht. Aber der hat so einen Flashback, wo er so Sachen erkennt und versteht so, und so durch seine eigene Vergangenheit läuft.
Da ins Wasser fällt an der einen Stelle.
Ja, und das ist halt wirklich, als ob ich gerade irgendwie einen Gaspar Noel-Film gucke, also irgendeinen Terrence Malick-Film, nur es ist mitten in fucking Fast and Furious drin und es ist Vin fucking Diesel. Ich hab mich wirklich totgelacht. Das fand ich so geil, weil das so unpassend ist und die ganze Story auch so dämlich ist. Zu sagen, ich hatte immer John Cena als Bruder und außerdem bin ich ja auch spanisch irgendwie. Das ist alles so fucking dumm.
Und ich habe meinen Sohn irgendwo abgeladen,
natürlich.
Ich mein Leben riskieren muss, weil ich kann nicht anders.
Es ist toll, es ist großartig.
Als sie auf dem Raketen-Dingser angekommen sind, wo hier der eine aus
Lil Tokyo Bow Wow und Shane, ich heiße ja Shane Black, dieser Charakter, ich glaube schon.
Jedenfalls, wo die halt das Rakete auf das Auto schnallen, dachte ich auch kurz, gehen wir ins Spieleterritorium, weil wir im Videospiel genau so ein Ding hatten, wo man eine Rakete hinterher
ist. Das stimmt, ja. Nicht ganz, aber es wird ein bisschen absurder eigentlich noch als im Spiel.
Es wird absurder, ja.
Ich weiß nicht, ob das ist kein guter Film, aber einer, an dem ich unendlos viel Spaß hatte.
Ja.
Weil ich gerade, mache ich das? Nee, ich glaube, ich gehe von hier aus mal kurz und ich weiß nicht, ob wir die alle in einen großen Block packen wollen, müssen wir nicht, aber ausgehend von Fast and Furious 9 würde ich gerne mal kurz über Black Widow sprechen.
Den habe ich auch gesehen.
Ja, weil da gab es eine Szene, wo ich total an Fast and Furious denken musste und zwar auf die Ebene, wo ich dachte, ich kann nicht fassen, dass Marvel damit durchkommt, noch so Filme zu machen. Es gibt nämlich eine Szene in Black Widow, wo das ist einfach eine Autoverfolgungsjagd. Da fährt sie mit einem, irgendjemand fährt mit einem Auto durch die Gegend. Und ab dem ersten Impact bemerkst du, holy shit, das sind einfach CG-Autos. Die fährt durch eine Stadt und so ein Auto rammt auch irgendwie in eine U-Bahn-Station rein und vorher rammen Autos gegeneinander. Und du siehst, wie diese Autos fallen und fliegen, dass das irgendwie nicht richtig aussieht. Dem fehlt der Impact und es sieht nicht gut aus. Und dann bemerkst du, es ist alles CG einfach. Und da wollte ich weinen, als ich gesehen habe, dass ich hier eine Autoverfolgungsjagd bei einem 500 Millionen Dollar schwer teuren Film, nicht wirklich, aber might as well, sehe und sie das als CG gemacht haben und das beschreibt diesen Film für mich perfekt.
Ich mochte ihn ganz gern, Robin.
Ich hasse ihn.
Ich weiß, das wusste ich auch vorher schon. Und ich fand ihn dann ganz okay. Also für mich ist der jetzt nicht viel schlechter oder so viel besser als andere
Marvel-Filme. Ist er auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist der eine zu viel. Der dann auch noch einen Charakter hat, für den ich mich gar nicht interessiere, der einen meiner Lieblingsschauspieler hat mit Florence Pugh, die hier die ganze Zeit so reden muss, was mich einfach unfassbar aufregt, dass sie nicht einfach eine russische Schauspielerin engagieren können dafür, wenn jemand, nein, du nimmst dann diese Britin, die den dümmsten Dialekt aufsetzt.
Da muss ich auch dran denken. Aber ich habe mich sehr gefreut, Rachel Weisz mal wieder zu sehen aus Die Mumie, die ich auch, also ich weiß nicht, in so vielen anderen Filmen habe ich die auch gar nicht gesehen, aber das fand ich ganz cool. Und den Dad aus Stranger Things.
Ja, den Namen habe ich gerade auch nicht im Kopf.
Der auch Russen spielt.
Ja.
Und auch sehr albern ist. Wirklich sehr albern. Der Film ist teilweise sehr albern. Aber diese Familiendynamik hat für mich ganz gut funktioniert, auch wenn sie ein bisschen Suspension of Disbelief benötigt, weil eigentlich ist das alles ganz schön fucked up und sollte gar nicht funktionieren, also wirklich gar nicht.
Ja.
Ist aber okay. Aber die Action-Szenen würde ich dir zustimmen. Die sind maximal passabel. Es gibt ja zum Schluss so eine noch größere größer angelegte, ne, wo dann Sachen natürlich CG sind, genau. Mhm. Wo halt,
aber das muss nicht so sehr CG sein, wie es CG ist.
Nee, genau. Mein Punkt wäre auch, das kann man deutlich besser inszenieren, ja, weil es gibt halt diese Wide-Shots, wo du wirklich siehst, wie was kaputt geht und Sachen fallen herunter. Mhm. Und das ist okay, mhm, ist aber auch nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe und ist auch relativ langweilig, weil ich weiß, dass da nichts Schlimmes passieren wird. Und dann gibt es die Nahszenen, wo du siehst, dass, also wo der Greenscreen genauso gut umgekeyt hätte sein können, ja, weil es keinen großen Unterschied
oder gibt. Manchmal ist es sogar ein CG-Modell, was man manchmal erkennt.
Bei den, also man, es gab, man sieht mehr, ziemlich oft eine CG-Black Widow eindeutig, ja, und dann einen Schnitt und dann ist sie wieder.
Bei diesen, bei diesen letzten 15 Minuten des Films habe ich an einen Resident Evil CG-Film denken müssen, weil ich mir dachte, Leute, das ist, ihr seid Marvel, das kann doch nicht sein. Aber grundsätzlich hast du recht, der Film ist jetzt nichts Besonderes, nichts Besonderes Schlechtes eigentlich. Nee. Außer halt, finde ich, in der Inszenierung ist er halt mehr Black Panther als irgendwas anderes. Und Black Panther war vorher für mich so einer der schlechtesten in der Inszenierung. Der hatten ja diese ganze Geschichte, wo ein neues CG-Studio mit viel zu wenig Zeit in Deutschland an den tätig war.
Aber Black Panther mag ich auch ganz gern.
Black Panther als Film finde ich auch ganz okay. Die Action ist mir da halt gesondert aufgefallen. Und für mich war dann halt hier, ich finde diesen Charakter halt langweilig, fand den Plot langweilig und dann blieb mir nur noch die Action und die fand ich furchtbar. Mhm. Und da hat es mich dann nur noch aufgeregt, dass das einfach, weil es könnte alles so viel besser sein. Sie dann, haben dieses Geld. Also sie haben dieses Geld, die haben kein Recht, das so zu machen, Tom.
Nee, da
they don't have the right.
Da würde ich durchaus zustimmen. Aber, also, wie gesagt, Plot und Charaktere haben bei mir halt dann einfach besser funktioniert.
Ja, okay.
Genau, wir hatten ja James Wan gerade schon mal erwähnt, wegen Fast and Furious. Mhm. Weil der Teil 7, war es Teil 7?
Ja.
Genau, gemacht hat. Ich habe einen James Wan-Film gesehen aus dem letzten Jahr, nämlich Malignant.
Du hast Malignant gesehen?
Ja. Ja, da war ich sehr gespannt drauf, weil ich davor schon gehört habe, dass das so ein bisschen Campy-Horror sein soll.
Und, hatten wir schon drüber geredet?
Nee, hattest du ihn geguckt?
Oh, yeah.
Ja. Ich fand ihn super.
Es ist womöglich mein Lieblingsfilm des Jahres.
Das ist so eine schöne, kreative Art und Weise, einen Antagonisten zu bauen, bei dem ich, also sie geben dir halt so eine Rückblicksszene am Anfang, wo du so Wissenschaftler siehst und wie die mit so einem quasi Monster zurechtkommen müssen und weiß nicht so richtig, was es ist. Und danach fängt die eigentliche Geschichte an. Und dann nach der ersten halben Stunde dachte ich, ja, aber es ist doch jetzt offensichtlich das.
Ja.
So. Also wo ich so dachte, okay, das ist doch ziemlich obvious, was jetzt das Monster sein soll. Und dann ging es doch noch mal, also dann haben sie da noch so einen Twist über einen Twist gelegt, den ich ganz gern mochte. Und halt einen, also ich will halt eigentlich nichts über das Monster sagen, weil ich finde, das ist so schön. Es ist
insanely geil.
Die Art und Weise, wie es sich bewegt und wie dann das Ganze erklärt wird und so, das ist
so dumm.
Absurd. Und es gibt so die letzte große Action-Szene, ist super gut in dem Polizeirevier.
Es gibt quasi die gleiche Action-Szene in Aquaman am Anfang. und allein das liebe ich.
Und es ist durchaus auch campy zwischendrin und sehr, sehr over. Also,
unfassbar.
Die eine Gefängnisszene zum Beispiel auch, wo ich so dachte, oh, holy shit, ist auch richtig brutal.
Ja.
Richtig brutal. Ja.
Also, ich finde, der ersten Sequenz ist das mit dem Campy so mega krass, weil
Weil auch overgeacted wird.
Unglaublich over und auch offensichtlich absichtlich. Also, du hast halt auch die Kamera, die so James Wan ist ja wirklich ein sehr talentierter Regisseur. Und ich weiß, ich fanboye ein bisschen zu oft über ihn, es tut mir leid. Aber der kann das ja. Und wenn dann die Kamera sich offensichtlich auf eine Art und Weise bewegt, wo du das aufhören denkst, was ist das denn? Mhm. Dann kannst du damit rechnen, dass es wahrscheinlich absichtlich. Und ja, er hat halt absichtlich so sich an den 70er-Jahre cheesy BC-Horrorfilm orientiert, die dann auch vielleicht eher so aus Italien kamen und sowas. Hat auch dementsprechend dann die Dialoge geschrieben mit seiner Partnerin. Genau, es war seine Ehefrau, die mit ihm geschrieben hat, die übrigens auch aus Deutschland kommt. Die spielt in dem Film diese Polizistin, die immer die Fotos macht und hinter dem einen Typen hinterher gascht. Mhm. Und die hat diesen Film auch geschrieben mit ihm zusammen. Und da gibt's halt tatsächlich so Dialoge, wo es halt auch so wirkt, als ob die schon mal übersetzt wurden vielleicht. Weil die wirken nicht so ganz smooth, wie sie eigentlich sein sollten. Und das mag ich sehr. Also wenn am Anfang dieser Doktor in die Kamera guckt quasi und sagt, it's time to cut out the cancer. Yeah. Was bist du denn für ein Doktor? Liebte ich. Und für mich war ab dem Moment schon auch klar, ich weiß jetzt, auf was ich mich einlasse, ja? Ich glaube, wenn du diesen Film mal startest und er wird halt beworben als das neue dunkle Meisterwerk von dem Macher von The Conjuring. Und dann hast du halt die ganzen Horrorfans, die dann neues The Conjuring erwarten, das spoopy-spoopy-Horror-Film ist.
Ja, vor allem am
Film
Anfang ist es ja auch wirklich noch.
Da macht's das noch ein bisschen.
Es ist ja in einem alten Haus und du hast so eine Art ja, so
Geisterwesen,
so ein, ja, genau,
was da
so,
so
ein
Spuk ist. Ja, ja, genau. Und dann geht der Film halt sehr deutlich sehr davon weg. Ja. Und ich verstehe, wie du dann denkst, so, was ist das für ein Scheiß? Ich wusste das auch wie du schon so ein bisschen von vorher. Der soll, ja. Leute wissen nicht so richtig, was sie davon halten sollen. Und bin dann schon mit dem Gedanken dran, dass es hoffentlich das ist. Und dann ging es halt so krass in diese Sparte, dass ich wirklich applaudierend davor saß. Wir hatten da so viel Freude dran.
Ich finde, es wirkt voll wie eine gelungene Realverfilmung von einem Anime, den es nicht gibt.
Ja, aber auch wirklich so ein billiger 80er,
ja,
90er
ja,
Jahre
auch
Anime.
Wie der halt endet und so und die Dialoge, die da dann stattfinden, ist hervorragend.
Ja.
Annabelle Wells heißt, glaube ich, die Hauptdarstellerin und die, also die macht auch sehr viel Spaß hier, weil die hat einen ordentlichen Job bekommen hier, muss hier ordentlich was heben.
einfach ein paar Szenen zu denken, da muss ich so lachen einfach, das ist
ja,
so toll.
Ja, ja. Aber ich finde, bei mir hat trotzdem die Spannung funktioniert.
Voll!
Also ich war dabei.
Absolut. Also bei uns war es nicht so, ich sag uns, weil ich es wieder mit Lucy zusammengeguckt hatte, wir haben die ganze Zeit gerätselt, was da los ist.
Ja.
Wir hatten voll Freude daran zu sagen, was ist, hey, und dann ist das. Und dann gibt's
ja, und ich dachte halt, ich hätte es schon rausgefunden und dachte so, ja, okay, es läuft doch jetzt darauf hinaus.
Ja.
Und dann war es zwar ähnlich, aber doch noch sehr anders.
Da hätte man nicht so richtig drauf kommen können, weil es auch so scheiße dumm ist, aber auf die beste mögliche Art. Es gibt einen so einen kleinen Twist-Moment, wo jemand irgendwo runterfällt, wo, also da wollte ich auch aufstehen und applaudieren, wie das auch mit dem musikalisch in Szene gesetzt ist. Es ist auch musikalisch immer wieder total seltsam, weil es hat so ein Theme, was fast exakt einfach nur Where's My Mind ist. Weil es fängt auch genauso an. Auch gar nicht wie Horror wirkt immer wieder in seiner musikalischen Untermalung. Es ist ein Film, der eigentlich so nicht existieren kann, weil er viel zu viel Budget hat für das, was er sein will, ohne allzu viel Budget zu haben und weil er viel zu gut inszeniert ist. Denn dieser Film ist ausschließlich daraus entwachsen, dass James Wan mit Aquaman diesen absoluten Super-Mega-Hit gemacht hat und dass James Wan diese absolute Liebe fürs Genre-Kino hat und diese beiden Sachen kamen zusammen und er hat dann sagen können zu Warner, ich mache Aquaman 2 nur, wenn ihr mir für einen Film einfach die Carte 20
Blanche.
Millionen Carte Blanche gibt und ihr lasst mich machen, was ich will und dann mache ich das. Und so war es halt. Dann hat Warner gesagt, okay, mach, was ich will, mach, was du willst. Dann hat er gemacht, was er will und jetzt macht er Aquaman 2.
Also es hat ein Budget von 40 Millionen, lese ich gerade.
Das ist
jetzt
insane für so einen Film.
Genau, was jetzt auch nicht mega viel ist.
Okay. Für einen Horrorfilm ist das mega viel. Horrorfilme kosten normalerweise echt ziemlich, ziemlich wenig. Ich weiß jetzt nicht, wie das Budget von sowas wie The Conjuring ist, aber es würde mich wundern, wenn das über 20 Millionen sind. Weil normalerweise.
Ich hätte gedacht, dadurch, dass das so eine Franchise ist und die Filme so relativ groß werden, dass da die Budgets auch entsprechend hochgehen, aber ich kenne mich da auch nicht so
nicht.
Aus.
Also tatsächlich, ja, Conjuring hatte ein 20 Millionen Budget.
Der erste?
Genau.
Weil da kam doch auch der dritte irgendwie im letzten Jahr.
Da kam der dritte Teil von raus und dann gibt es ja auch Annabelle, das glaube ich, und Insidious und ich glaube, Annabelle ist ein Spin-off von Insidious. Der hat ja eine Riesenreihe da gemacht.
Nachgeholt im letzten Jahr und das mochte ich voll gern.
Ja, Conjuring 1 und 2 sind so recht ziemlich klassische, aber echt gute Horrorfilme, wie gesagt, ja auch von James Wan. Malignant, bereitet euch ein bisschen darauf vor, dass es was Weirdes ist, dass es kein, ich grusel mich jetzt mal so richtig doll durch die Gegend und das bekommt ihr auch, aber auch viel was
aber
im Gegensatz dazu
auch, dass es mega brutal ist. Also wenn ihr sowas nicht sehen könnt, dann auch darauf vorbereiten.
Auf jeden Fall, ja. Aber für mich auf jeden Fall einer der spaßigsten, besten Filme, die ich das Jahr gesehen habe.
Also,
hab ich geliebt.
Der macht wirklich Spaß.
Ja. Das freut mich ja sehr, dass du den auch gesehen hast, Tom. Okay, dann ist Malignant raus. Dann möchte ich mal über einen anderen Film sprechen, der mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat und der, ich glaube, nicht noch weiter, weil Malignant ist schon, aber ähnlich weit weg vom Mainstream weg ist wie Malignant, nämlich The Green Knight.
Habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen? Ach Tom, du bist so gut vorbereitet, ich liebe es.
The Green Knight, also ich war schon basierend auf dem Trailer interessiert dran, weil das halt so eine sehr, also augenscheinlich bodenständige Mittelalter mit ein bisschen Fantasy-Inszenierung war. Und dann hast du ja auch damals im Podcast drüber geredet und das fand ich, klang auch noch immer noch interessant. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich diesen Film mag.
Verstehe ich.
Wirklich, also, weil der ist so strange.
Ja.
Und ich habe mich dann auch beschäftigt mit der Basis des Films, was so ein Teil der Arthur-Legende ist, so ein Gedicht vom Grünen Ritter. Und da sind halt ein paar Sachen auch anders als im Film. Ich weiß es nicht, Robin.
Ich
glaube, es ist ein guter Film.
Ich glaube auch, es ist ein guter Film, aber ich weiß total, was du meinst. Es kommt halt da zwei Sachen dazu. A, es basiert halt auf so einer wirklich ganz, 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 ganz alten Geschichte, einem Gedicht, die ja sowieso schon nicht unbedingt modernen narrativen Strukturen folgen, sondern die ja, das habe ich, glaube ich, auch damals gesagt, da haben wir so schon ein, zwei Mal gesagt, die ja eher dieses und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das haben. Ja, wo es selten richtig aufeinander aufbaut, sondern es passieren halt einfach Dinge und dann ist die Geschichte vorbei. Und das hast du auf der einen Ebene und dann hast du halt mit David Lowery auch noch einen Regisseur und Autoren, der auch sehr auf diese Art und Weise agiert und der hat vorher A Ghost Story gemacht, den ich leider selbst noch nicht gesehen habe, aber wo ich sehr weiß, dass das halt auch ein etwas eigentümlicher Film ist. Ich finde, The Green Knight hat den großen Vorteil, dass der auf so einer Produktionsebene so großartig aussieht. Das
ist ein wahnsinnig schöner Film.
Du kannst, glaube ich, das total langweilig finden zu lang und zu vage und zu unerklärt und trotzdem mit was Positivem aus diesem Film hinausgehen, einfach weil du diese Schauwerte halt hattest. Ich persönlich war tatsächlich dann aber auch bei den Charakteren mit dabei, einfach weil ich das so ein bisschen auch so als ist vielleicht ein bisschen schon zu viel, aber so ein bisschen als Kurzgeschichtensammlung für mich so ein bisschen genommen habe. Doch dass diese einzelnen Szenen, die alle für sich schon so kleine Geschichten erzählen, von diesem Charakter, der durchs Land zieht, um halt etwas zu erreichen und dann mehrere voneinander relativ unabhängige Dinge erlebt. Und auf dieser Ebene konnte ich das dann, glaube ich, sehr problemlos genießen und dann im Nachhinein noch so ein bisschen drüber nachdenken, was mir das oder das und das sagen wollte. Und dann bin ich, glaube ich, auch nicht zu einem richtigen Schluss gekommen. Aber das war okay für mich, weil ich für diese einzelnen Szenen jeweils so viel Freude daran hatte.
Ja, verstehe ich total. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil es gibt halt immer so diese kleine, hier ist jetzt die eine Szene, in dem, wo er nachts im Wald an das Haus kommt, mit dem See. Hier gibt es dann die Szene mit dem, mit der kleinen Burg und den Charakteren dort drin, die alle super strange sind. und ich habe halt versucht so, okay, was will mir das jetzt sagen über den Charakter und die Geschichte? Und ich bin so, ja, ich glaube das. Und es geht, glaube ich, viel ums Ego und Hubris. Aber, boah, also, ich war auch sehr viel, sehr verwirrt von dem Film, weil mittendrin sind da mal Riesen, die da durchs Land stapfen. Oh, ich denke so, what the fuck
is happening? Das sieht so geil aus, wie diese Riesen da sind. Ja.
Also, ja, Schauwerte auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin, auch da fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen die emotionale Bindung zu dem Film, weil der Charakter selbst von dem Hauptcharakter, der da auf die Reise geht, hat mich recht kalt gelassen.
Ja.
Obwohl ich hilarious fand, wie er am Anfang verarscht wurde von dem einen.
Von dem Green Knight, oder?
Nee, von diesem, dem Jungen, der über das eine alte Schlachtfeld gezogen
ist. Ach so,
ist ihm dann sagt, ja, zur grünen Kapelle geht's da lang.
Ja.
Und dann wird er halt verarscht und verliert all seine Sachen.
Ich mag sehr, dass Dev Patel hier gecastet wurde als der Hauptcharakter.
Ja.
Ist nicht so ein üblicher Stereotyp für so einen Ritter oder einen Adeligen aus so einer mittelalterlichen westlichen Geschichte. Fand ich toll. Allgemein das Casting auch in diesem Film ist richtig schön. Alicia Vikander ist ja auch dabei. Joel Edgerton als der König fand ich sehr viel. Nee, Sean Harris war das als der König. Sorry, Joel Edgerton hat diesen Jäger gespielt.
Es ist übrigens, cooles. Also ich habe jetzt gerade noch mal den Gedanken gehabt, so von wegen, wir spoilern ja gerade so ein paar Details über The Green Knight. Vielleicht machen wir auch irgendwie eine Spoilerwarnung in die Timestamps oder so, damit ihr Bescheid wisst. Aber
also bisher finde ich es, glaube ich, okay, aber ich
finde es auch okay, nur bei Green Knight, jetzt haben wir ja wirklich spezielle Szenen erwähnt.
Ja.
Die bringen euch halt nichts. Also,
nee, überhaupt nicht.
Man kann da nicht wirklich in dem Sinne spoilern. Deswegen, falls ihr jetzt denkt, oh, jetzt habe ich zu viel gehört.
Nein.
Ich glaube, ihr habt nicht zu viel gehört. Keinen Unterschied.
Würde ich auch sagen. Tom, dann entscheid du doch mal, wo du als nächstes reden möchtest.
Einen Film. Pass auf, Robin, wir gehen mal in einen meiner Lieblingsfilme des Jahres. Nämlich Tick, Tick, Boom auf Netflix von Lin-Manuel Miranda directed und die an der Musik hat er auch mitgearbeitet und es ist ein Musical-Film über Musicals, speziell über einen Musical-Writer, nämlich Jonathan Larson, der relativ früh verstorben ist und der aber sehr ambitioniert war, der sehr frustriert war mit der Art und Weise, wie er so in seine Musicals geschrieben hat, das hat sehr, hat ihn sehr begleitet und sehr gefordert. Und bei ihm war das so, ich glaube, als er sein erstes richtig großes Musical dann auch fertig hatte und vorgestellt wurde, an dem Abend ist er, glaube ich, gestorben.
Oh, Jesus.
Also es ist wirklich so eine richtig dramatische Geschichte. Aber es ist kein in dem Sinne dramatischer Film. Also es ist jetzt kein, ich würde es jetzt nicht irgendwie als Drama oder so bezeichnen. Es ist wirklich, es hat diese uplifting Musical-Nummern, es hat aber auch eben die dramatischen und geht ist so in alle Richtungen, aber funktioniert auf einer emotionalen Ebene total. Und Andrew Garfield spielt hier wirklich wahnsinnig gut in dem Film und kann halt auch richtig gut singen.
Mhm.
Didn't know that.
Ich gehe bei jedem Schauspieler mittlerweile davon aus,
dass sie gut singen können.
Ja, das hab, weil ich das so oft halt habe, dass ich einfach davon ausgehe, die haben einfach so viel Sprachtraining durchgemacht und die Stimme ist so ein essentieller Bestandteil ihrer Arbeit, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass sie irgendwie auch singen können.
Ja, ich habe die Musical-Verfilmung von Into the Woods gesehen und würde das verneinen, aber
habe ich nicht gesehen, leider.
Tick, Tick, Boom hat richtig viel Spaß gemacht. Ich mag sehr, wie auch Stephen Sondheim dargestellt wird, der auch erst vor kurzem verstorben ist, leider der Musical-Schaffer von zum Beispiel Sweeney Todd und Into the Woods und diversen anderen Sachen. Und es ist ein Film, den ich noch mal gucken möchte, weil mir die Musik so gut gefallen hat, aber auch, weil mir der Film selbst so gut gefallen hat. Und es ist jetzt schon wieder so ein bisschen her, dass ich merke, es verschwimmt ein bisschen mit den anderen Filmen, die ich gesehen habe.
Auf Netflix,
genau, den kann man einfach auf Netflix gucken. Aber würde ich dringend empfehlen, mochte ich sehr, sehr gern. Ist auch sehr, hat ein gutes Pacing und tackelt diverse Themen. Also es geht halt vor allem darum, okay, er fühlt sich er hat das Gefühl, er müsste mehr geschafft haben in dem Alter, in dem er ist. Und um dieses Gefühl geht es sehr. Und es geht zwischendrin auch um AIDS ist ein Thema, weil das genau zu dieser Zeit spielt, wo das gerade diese Panik da auch gab. Und das ist super, super gut gemacht, super spannend, sehr emotionale Szenen drin, mochte ich total gern.
Er steht bei mir auch auf der Liste, von ausgehend von Lin-Manuel Miranda, Miranda heißt er mit Nachnamen, ne?
Lin-Manuel Miranda, genau.
Würde ich mal kurz Encanto erwähnen wollen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Habe ich vor 3 Tagen, glaube ich, geguckt. Fand ich, also ich dachte tatsächlich, das wäre ein Pixar-Film, ist es gar nicht, ist ein Disney-Film. Haben die Disney Animation Studios selbst gemacht.
Genau.
Lin-Manuel Miranda hat da die Musik zu beigesteuert, die Songs zugeschrieben.
Genau, ja.
Der eine von denen, habe ich jetzt gerade heute in den News gesehen, hat jetzt Let It Go als irgendwie meistgeklickter, erfolgreichster Song aus einem Disney-Film abgelöst, nämlich We Don't Talk About Bruno. Ich finde, das ist ein netter Film, der seltsam ohne Stakes ist, Encanto. Ich dachte die ganze Zeit bei Encanto so, okay, komm, also ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass der Film losging, ehrlich gesagt. Und habe die ganze, ich habe recht lange dafür gebraucht zu verstehen, dass die Fallhöhe, die sie da etabliert haben, bereits die komplette Fallhöhe ist. Und die war mir ein bisschen zu gering. Gar nicht, weil ich glaube, dass jeder Film das bräuchte, um sich dieser exakt etablierten Plotstruktur hinanzuhangeln. Einfach weil ich glaube, dass der Film als Kurzfilm besser funktioniert hätte für mich. Der ist schon recht kurz, der geht das irgendwie seine 90 oder 100 Minuten und ich finde es auch sehr gut, dass der dann nicht auf 2,5 Stunden aufgeblasen wird, aber das war dann alles dann so reduziert in seiner Größe, dass ich mir dachte, das hätte man auch in 20 Minuten erzählen können.
Ja, für mich ist das für mich war das so voll ein weiterer Disney-Film. Weil ich mochte den, ich fand den sympathisch, ich fand die Songs gut teilweise. Diese eine Szene mit Luisa, die super starke,
ja.
Da mochte ich die Inszenierung auch.
Der Song, oder?
Mega gern. Ja,
der ist großartig.
Genau, das ist hervorragend.
Das ist aber genau so ein Ding, was ich meine. Der Song, den fand ich richtig großartig, kommt, finde ich, komplett out of nowhere. Diese Charakter ist halt sehr stark und steht halt unter Druck wegen ihrer Stärke in diesem Dorf. Und dann will der Hauptcharakter mit ihr sprechen und dann startet sie halt diesen Song, wo sie darüber singt, wie sehr sie unter Druck steht. Aber wirklich nichts von irgendwas, also das ist thematisch total sinnig, weil das ist komplett das Thema dieses Filmes eben, wie jeder für sich unter Druck steht und versucht, irgendwie das große Ganze am Laufen zu halten und sich selbst dafür vergisst. Aber in dem Plot passiert das einfach. Also, die sagt so, hey, ich habe das und das gesehen. Und die so, nein, ah! Und dann hat sie ihre große Nummer. Und das passiert, finde ich, 2-3 Mal mit den Charakteren in diesem Film.
Ist aber auch ein bisschen Musical-Natur.
Genau, ist so ein bisschen Musical-Natur. Das wirkte ein bisschen zu sehr zwischen den Stühlen, okay, für mich, glaube ich.
Nee, das hat für mich funktioniert. Ich fand halt nur, also es ist halt eine Familiengeschichte und als solche, finde ich, funktioniert sie auch ganz gut, aber es ist ein Familienproblem, das an sehr früher Stelle sehr easy hätte gelöst werden können. Und da funktioniert bei mir nicht ganz die Nachvollziehbarkeit, wie manche Charaktere agieren, zum Beispiel wie mit Bruno umgegangen wird. Ne? Weil We Don't Talk About Bruno ist genau dieser Song, den du gerade erwähnt hast, und das ist auch ein Thema im Film. Und das finde ich ein bisschen albern, weil so ein ganz logischer Schluss ist, den man zieht aus der Fähigkeit, die Bruno hat, weshalb man eigentlich ihn ganz normal behandeln könnte. Aber
es wirkt ja alles, es ist alles ein bisschen konstruiert, ja, um genau, das Thema des Films zu supporten.
Das würde ich auch als konstruiert bezeichnen. Aber fand ich am Ende total okay. Es ist
ich
halt
auch,
jetzt
ich
kein
fand
Film.
Den nicht scheiße, aber
nee,
ich
genau, er wird jetzt nicht bei mir bleiben.
Ja, genau. Also generell Pixar und Disney-Animationsfilme, da bin ich mittlerweile irgendwie gewohnt, dass die halt wirklich dass die irgendwas richtig, richtig gut machen und mich auf irgendeiner Ebene eben sehr beeindrucken. Und wenn dann ein Film so über mich hinweg plätschert und ich denke, mein Gott, sieht der geil aus, und das habe ich die ganze Zeit gedacht bei Encanto, und das aber dann alles ist, da bin ich dann am Ende ein bisschen enttäuscht davon, einfach weil ich den nur okay fand.
Ja. Okay. Dann können wir doch mal die Lin-Manuel Miranda und Musical-Nummer abschließen, weil ich würde noch In the Heights erwähnen, den habe ich nämlich auch gesehen, von John M. Chu directed und beziehungsweise basiert auf einem Musical von Lin-Manuel Miranda und ist auch sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr emotional wieder, aber auch hier tolle Musik, ein sehr, also leicht zu folgender Plot, wo es halt um die Washington Heights geht in New York. Und das macht Spaß, die Charaktere machen da Spaß, aber es ist halt auch so ein Film, der Plot ist das eine, du guckst das eigentlich eher wegen dem Spektakel und wegen der Musik, weil die ja auch richtig toll inszenieren. Es ist manchmal ein bisschen sehr arg CG-ig.
Oh, was?
Es gibt so, ich glaube, es bezieht sich vor allem speziell auf eine Szene, einen Song in der ersten
Hälfte. Ist das Castle
Hälfte.
Im Himmel kaputt gegangen, die dann runterfallen? Ich erinnere mich,
Es gibt so, da sind sie so an einer Wand unterwegs und machen da perspektivisch ein bisschen was. Und da denkst du dir so, ja, okay, das sieht irgendwie ein bisschen zu sehr nach Greenscreen aus. Aber ist okay, die Songs machen halt Spaß. Und da geht es auch um eine Abuela, wo wir das gerade bei Encanto ja auch schon hatten. Also einfach eine Oma.
Ja.
Und da hat es mich einmal richtig erwischt. Da sind auch Tränen geflossen. Da hat es mich richtig bewegt. Was es auch sollte, glaube ich. Aber ich mochte diese Geschichte. Aber es geht halt auch um so ein Lotto-Ticket in dem Film und um einen Gewinn, den potenziell jemand bekommen kann. Und dann auch um das, dass einer es quasi schafft, da rauszukommen aus dieser Gegend und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das funktioniert auch super, aber ist jetzt auch, also Tick, Tick, Boom ist da noch mal eine ganze Ecke weiter drüber bei mir.
Okay.
Und Encanto wiederum ein bisschen drunter.
Makes sense. Ja. Also Tick, Tick, Boom, In the Heights, Encanto, deine Lin-Manuel Miranda Reihenfolge für dieses Jahr. Ich würde mal den, vielleicht einen kleinen Schwenk zu Comic-Verfilmungen aufmachen. Und zwar nicht mit einer Marvel-Verfilmung, sondern doch, also es ist Marvel, aber nicht das MCU. Denn ich möchte einmal kurz die Chance nutzen, um über Legion zu sprechen. Das ist eine der Serien, die nicht letztes Jahr rauskamen, sondern die, ich glaube, die dritte und letzte Staffel kam bereits Ende 19 raus. Also ist schon ein bisschen länger her. Ich habe allerdings die nicht direkt geguckt und dann war mir die Zeit zu der zweiten Staffel zu lang her und dann wollte ich sie normal gucken und das hat dann länger gedauert. Und jetzt habe ich, wirklich gestern Abend habe ich die letzten drei Folgen geguckt, um pünktlich in diesem Cast dann auch nochmal drüber reden zu können, denn ich wollte unbedingt über Legion mal reden. Ich finde, Legion hat viel zu wenig Aufmerksamkeit generell bekommen. Und das ist so schade, denn Legion ist eines der ganz modernen Film- oder Serienprodukte, die auf einem Comic basieren, aber komplett aus diesem sehr gleichförmigen Comic-Verfilmung-Genre ausbrechen. Also selbst sowas wie The Suicide Squad oder dann jetzt auch Peacemaker, also selbst dieses, wir sind eine ironische, oder Deadpool eine ironische Comic-Verfilmung, ist ja auch schon wieder sein eigenes, festes, ziemlich starres Genre irgendwo wieder geworden. Und Legion bricht da halt komplett raus. Legion ist ein Charakter, der in dieser Serie am Anfang in der ersten Staffel einfach ein Mensch ist, der unter psychischen Problemen leidet und du folgst diesem Menschen dann, wie er versucht damit umzugehen, wie seine Umgebung versucht damit umzugehen und es nimmt diese psychischen Erkrankungen sehr als Teil seiner Inszenierung auf. Also du als Zuschauer weißt oftmals auch nicht so ganz, was gerade echt ist, was nicht echt ist. Völlig random, also dieser diese Serie hat eine unglaubliche Anzahl von Musik Nummern, also einfach, wo Charaktere einfach völlig random anfangen zu singen oder zu rappen oder sonst irgendwas, ohne dass es ein Musical ist oder sonst wie einen Grund dafür gibt, aber ich hatte mal ein Review gelesen, wo jemand meinte, immer wenn David, der Hauptcharakter, komplizierte Emotionen ausdrücken will, macht er das über irgendeinen Popsong. Und das stimmt tatsächlich. Also das ist ganz interessant. Also natürlich dann nicht in Universe singt er nicht, aber in der Darstellung der Serie machen die dann einfach ein Musikvideo draus.
Aber hat das denn einen Kontext? Also ist das quasi die Art und Weise, wie er sich das vorstellt? Oder wie muss man das verstehen?
Das ist einfach eine interessante Storytelling-Art für dich als Zuschauer.
Okay.
Da wird halt, das macht diese Serie halt ständig. Diese Serie wählt nie den einfachsten Weg, um etwas zu erzählen, sondern den interessantesten. Was auch dazu führt, dass der interessanteste nicht immer der beste. Denn diese Serie ist ziemlich messy. Diese Serie ist viel auf und ab. Nimmt immer den größten Anlauf, um den krassesten Schuss zu tätigen. Und der geht dann genauso oft straight rein. Du denkst dir, holy shit, das ist das Geilste, was ich hier gesehen habe. Wie er 10 Meter drüber, übers Tor drüber geht. Denkst dir, was wollt ihr gerade machen? Hä? Oh, ah. Mhm. Aber dafür liebe ich diese Serie. Dafür liebe ich die Serie komplett, weil sie eben ist wie keine andere Comicbuchverfilmung. Du würdest nicht mal wissen, dass es auf einem Comicbuch, auf X-Men in diesem Fall, basiert. Ich war da bis zum Ende sehr dabei. Ich mochte das Ende nicht besonders. Wirklich, damit meine ich wirklich einfach das Ende, die letzte Folge in seinem Plot, finde ich, das ist ein bisschen unverdient alles, was da passiert und kommt für mich ein bisschen zu plötzlich und ist für mich nicht so eine richtig logische Schlussfolgerung von dem, was vorher passiert.
Schade.
Ist aber auch eine sehr persönliche Meinung und nimmt für mich überhaupt gar nicht weg, wie viel ich da mitgenommen habe mit dieser Serie. Ich habe mir damals die ersten Shuffle of Blu-ray gekauft, die zweite erschien dann einfach nur noch als DVD in Großbritannien, glaube ich, und die dritte Shuffle dann gar nicht mehr als Retail-Fassung. Deswegen, die muss man sich dann digital kaufen. Oder gar nicht, weil die gibt es jetzt auch bei Disney Plus, fällt mir gerade ein. Dadurch, dass das,
ach so,
ich glaube, es war eine Fox-Serie auf FX und dadurch ist die mittlerweile auch auf Disney Plus und da habe ich sie jetzt auch zu Ende geguckt. Und falls ihr Interesse an Comics generell, guckt da unbedingt mal rein. Aber auch wenn ihr kein Interesse an Comics habt, aber an sowas wie Twin Peaks, guckt unbedingt mal rein. Falls ihr Interesse an Produkten habt, an Filmen und Serien habt, die Schauwerte bieten, bei denen du nie weißt, was als nächstes kommt. Was manchmal auch heißt, dass du dich vielleicht ein bisschen langweilst, weil du eigentlich was erwartest, was passiert. Und dann macht die Serie einen 180 Grad schon, macht was völlig anderes. Falls ihr das wertschätzen könnt, probiert mal Legion aus. Sie hat 8 Folgen in der ersten, 10 Folgen, glaube ich, 8 Folgen ist es so. Also ist auch eine kurze Serie relativ, die man schön gut weggucken kann. Nicht perfekt, viele Problemchen, auch einige größere Probleme, aber genauso viele richtig große Stärken. Ich liebe das. Ist vom Macher von Fargo, der Serie übrigens, von Noah Hawley heißt er, glaube ich, oder sowas. Und halt was völlig anderes.
Ja, die auch gar nicht mehr so im Kopf.
Ja.
Ja, Serien habe ich nicht wirklich viel gesehen im letzten Jahr. Vor allem halt Arcane. Ah ja, im Podcast schon mal drüber geredet. Ist ja eine der großen Erfolge gewesen. Das ist ja einmal komplett durchs Internet gegangen.
Ja.
Dem konnte ich mich aber sehr anschließen, dieser Begeisterung, weil das bei mir auch total funktioniert hat. Und ne, so dieses klassische Ding, was man immer sagt, man muss halt kein League of Legends-Fan sein. Und das stimmt absolut. Was ja auch daran liegt, dass League of Legends kein Storyspiel ist.
Mhm.
Also logischerweise muss das auch so funktionieren dann. Und hat es halt total, ich mochte total das Universum, was sie da aufgebaut haben. Und bin da sehr gespannt auf das, was noch kommen wird. Deswegen kann ich mich dem nur anschließen. Aber wahrscheinlich habt ihr Arcane sowieso schon gesehen.
Wahrscheinlich. Ich leider noch nicht.
Hast du denn überhaupt ein Interesse dran? Oder?
Schon, also allein durch die Schauwerte. Ich habe ja Clips gesehen und sowas und denke mir, ich liebe gut gemachte Anime oder auch CG-Anime-Szenen, wenn sie CG sind. Und das sieht ja sehr, sehr gut gemacht aus. Und allein dafür möchte ich es gerne gucken. Und natürlich, wenn dann dadurch, dass es so beliebt ist, will ich dann auch mal gerne sehen, was es damit auf sich hat. Möchtest du aber noch was bringen?
Genau, also das wäre dann wieder ein Film. Es sei denn, du hast jetzt noch eine Serie zum Beispiel. Weil dann können wir gerne mal bei
also
einer Serie
gibt,
bleiben.
Es gibt noch zwei Marvel-Serien, die wir vorher auch mal erwähnt hatten, über
stimmt,
die wir reden
können.
Eine
von denen habe ich auch gesehen.
Ja. Achso, du hast noch eine von denen gesehen. Dann lass doch über die sprechen. Sag doch mal, was du von WandaVision hieltest im genau. Januar.
Da haben wir, glaube ich, auch im Podcast drüber geredet.
Ja, da war ich mir halt nicht sicher. Ja,
ich bin da immer noch gar nicht mehr so ausführlich geredet. Werden. Genau, deswegen denke ich auch nicht, dass wir so ausführlich werden müssen. Ich fand die richtig toll. Also ich war da sehr dabei, war sehr überrascht von der Serie. Ich mochte,
okay, du hast recht.
Ich mochte total dieses Springen durch verschiedene TV-Serien-Epochen der Sitcoms, hat mir viel gegeben. Und diese zwei Charaktere, die im Marvel Cinematic Universe in den Filmen eher so nebenbei stattfinden, haben hier super zusammen funktioniert für mich. Zum Schluss wurde es dann ein bisschen zu marvelig, wo dann natürlich noch ein CG-Endkampf dazu kommen muss, den es nicht gebraucht hätte. So. Aber für mich hat diese Spannung funktioniert, weil ich die ja dann auch von Woche zu Woche gesehen habe, größtenteils. Und da war ich sehr dabei. Und ich gucke ja jetzt gerade auf Disney, nicht Marvel, aber The Book of Boba Fett, was ja quasi auch 2021 gestartet ist, glaube ich.
Ja, klar, da läuft ja gerade aktiv noch.
Genau, ich hatte jetzt, also die letzte Folge, die ich gesehen habe, war die vierte. Mhm. Es ist jetzt aber auch schon die fünfte draußen. Bis dahin dachte ich so, ja, das ist ganz okay, guckt sich ganz gut weg. Mhm. Die vierte Folge war so langweilig. So langweilig. Also da geht's auch sehr anders.
Ich kann, das soll man eigentlich gar nicht machen. Ich habe diese Serie nicht gesehen. Ich kenne nur Clips da draus und ich, das sieht alles so billig aus. Ich komme nicht darüber hinweg, wie mies diese Serie aussieht.
Sonderlich gute Action. Also Mandalorian ist wirklich in fast jeder Hinsicht die bessere Serie.
Crazy.
Ja.
Weird.
Und es schafft es auch nicht so richtig, sich eine eigene Identität zu holen. WandaVision wiederum hat, finde ich, total eine eigene Identität, die dann halt zum Schluss ein bisschen verwässert wird durch.
Das stimmt.
Ja, wir müssen aber auch noch Marvel sein.
Ich glaube, das war an einem Punkt, wo ich ein bisschen Marvel ja schon wieder vermisst habe, fast schon.
Das war bei mir an einem Punkt, wo ich alle Marvel-Sachen nochmal, wo ich wirklich alles hintereinander
nochmal geguckt
habe.
Dann kann ich das besonders
habe.
Gut verstehen.
Und Avengers war gerade noch relativ frisch in Erinnerung, also das Spiel.
Ach so, das gab's ja auch noch. Ja. Bei mir war es halt als kleine Rekapitulation so, dass ich den Anfang einfach ein bisschen messy fand. Mir hat das einfach, also ich wusste, was sie machen wollten, aber fand das dann ziemlich öde, weil ich immer so dachte, nach den ersten 5 Minuten der jeweiligen Folge verstehe ich den Witz der Folge und dann erzählt sich nichts, sondern macht diesen Witz einfach noch 30 Minuten und dann am Ende passiert 5 Minuten noch mal ein bisschen was in der Geschichte und mit den Charakteren und das fand ich ein bisschen ermüdend. Ich fand, da hat es sich nicht so ganz getragen, da fand ich die Idee halt deutlich besser als die Umsetzung, aber mit zunehmender Entfernung kann ich es auch immer noch mehr wertschätzen. Mhm. Ich glaube auch, weil ich danach, The Falcon and the Winter Soldier gesehen habe und das war so unfassbar lamer, austauschbarer Marvel-Blödsinn.
Da bin ich auch nicht, ich habe mir das auf die Watchlist gesehen, aber weiter bin ich noch nicht gekommen.
Also wirklich, gläst dir da durch, ich meine, okay, ich weiß nicht, du mochtest ja auch dann Black Widow ganz gerne, auch vielleicht kannst du dich auf der Ebene dann auch unterhalten, aber da würde ich jedem empfehlen, lest euch die Wikipedia-Zusammenfassung durch, weil ihr solltet wie bei allem, was in Marvel passiert, vielleicht wissen, was da passiert ist, aber boah, Hawkeye habe ich dann auch nicht mehr gesehen, weil mir es auch ein bisschen zu lame aussah.
Das ist halt das Ding. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich diese Serie habe, Loki und Hawkeye.
Mhm.
Und von Loki und Hawkeye habe ich Sachen gehört, wo die Leute wirklich sagen, oh, die sind richtig gut, die können richtig. Weil bei Hawkeye sind ja Leute wirklich überrascht gewesen, dass das Spaß macht.
Ja.
Aber von Falcon and the Winter Soldier höre ich das eben gerade nicht so. Da ist es eher so, ich höre gar nichts.
Nee,
auch nicht, dass die scheiße sein soll, ich höre einfach gar nichts.
Die ist einfach öde. Die ist einfach öde, das kann ich echt nicht anders sagen. Aber Loki, ich nutze mal die Chance und gehe mal kurz, mach mal den Dreh zu Loki. Fand ich richtig gut.
Hattest du auch gesehen?
Loki habe ich auch gesehen und war da wirklich auch sehr so, das war dann halt nach WandaVision auch und ich glaube dann auch nach dem Winter Soldier da und ich war so richtig so, mache ich das jetzt noch, ich bin eigentlich so over this, also das macht mir alles nicht viel Spaß und habe mich dann so wirklich dazu durchgekämpft, das zu machen und war dann sehr froh drüber, weil Loki ist nochmal was sehr anderes.
Ja.
Loki traut sich auch nochmal ein paar Sachen auf einer anderen Ebene, aber als WandaVision hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, vor allem das Produktionsdesign ist halt hervorragend, du hast diesen 70er-Jahre Sci-Fi Look, der hinter allem steht. Ich fand, also der schwächste Aspekt von Loki ist für mich Loki. Weil dieser Charakter ist ja der Charakter aus Avengers 1. Das hat, es gibt ja Time-Travel-Stuff und sowas. Und der Loki, den wir hier sehen, ist der, der aus Avengers 1 quasi durch die Zeit weggereist ist. Das heißt, der ist auf dem Stand von Avengers 1. Aber die wollen ja, dass der Loki da eigentlich vorkommt, den du lieben gelernt hast aus den folgenden Filmen. Und da müssen sie dann halt irgendeinen Weg finden, wie dieser Loki so ein bisschen zu dem anderen Loki wird, weißt du? Weil sie wollen ja diesen Loki weitererzählen. Und das ist alles sehr billig, finde ich, wie sie das dann machen. Und das habe ich dem Film nicht abgenommen, dass dieser Loki so schnell quasi eine Charakterentwicklung durchgemacht hat, die, wie ich finde, unverdient war. Aber der Plot, der da passiert und das Worldbuilding, das passiert und auch die Nebencharaktere, die da passieren, die fand ich alle so spannend und cool. Aufregend und cool. Und das Ende ist auch so hervorragend. Die Serie wird, finde ich, immer besser, mit einer Folge als Ausnahme, die so richtig öde ist. Auch so eine richtig langweilige Folge zwischendurch drin, so eine Filler-Folge.
Muss es scheinbar immer geben.
Ja, wirklich. Hat mir diese Serie wirklich richtig gut gefallen.
Da freue ich mich noch drauf. Ja gut, hast du sonst noch Serien?
Serien habe ich tatsächlich, ich glaube, also ich habe mir Squid Game noch aufgeschrieben, aber müssen wir eigentlich, müssen wir was Squid Game?
Ich habe Squid Game geguckt.
Ich auch.
Oh mein Gott, ich habe doch mehr Serien gesehen,
ja, als ich dachte. Wollen wir über Squid Game reden?
Ja, ich glaube, wir haben noch nicht so richtig über Squid Game
nicht wirklich, glaube ich.
Also bei mir ist Squid Game eher so eine Serie, mit zunehmendem Abstand wird sie mir egal leer, was, glaube ich, vor allem am Ende liegt.
Ja.
Weil ich mochte das Ende nicht wirklich. Das ist halt so ein bisschen ein typisches Ding bei so Mystery-Sachen, weil dieser Setup war hervorragend. Ich mochte auch das Overacting, was da
die
stattfindet.
Die VIPs sind die besten Charaktere als gesammelte.
Nee, die finde ich furchtbar. Also
aber das, ich dachte, das meinst du mit dem Overacting?
Nee, ich finde auch, der Hauptcharakter zum Beispiel ist total overacted, aber ich glaube, das ist einfach sehr koreanisches Kino.
Ja.
Das mochte ich aber,
ja.
Die Art und Weise, wie sich das da anfühlt und anhört und so. Aber genau, wenn du dann halt auf diesen Schluss kommst, wo dann ein paar Sachen revealed werden, ein paar Charaktere revealed werden, auf eine Art und Weise, die halt, also da ist halt gar nicht funktioniert.
Also die VIPs konkret.
Ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail
gehen. Nee, alles, was ich sage, ist, dass es VIPs gibt. Und die mochte ich halt so sehr, weil es, was du sagst, Es ist halt ebenso von einem Koreaner geschrieben und jemand hat halt nicht Koreaner so geschrieben, wie er Koreaner schreibt mit englischem Text und das Ergebnis, und dann haben es auch noch Leute gespielt, die offensichtlich auch vielleicht nicht so richtig Englisch reden und das Ergebnis ist so ein
oder
ganz
Schauspieler.
Aber für mich war das, hat das richtig gut funktioniert, weil es so sehr in diese Realitätsferne von dieser Serie reingespielt hat. Diese ganze Serie wirkt so überhöht und nicht wirklich realistisch, sondern basierend auf einer Realität, aber dann halt eine komplette Überhöhung dieser Realität. Und diese Charaktere haben da für mich perfekt reingepasst. Die kannst du gar nicht geben, das sind keine richtigen Figuren, aber sie passten für mich als Art Bösewicht perfekt in diese Welt rein, aber eben nicht als nachvollziehbare Figuren so auf einer echten Ebene. Deswegen, ich verstehe total jeden, der das sagt. Ich habe es total gefeiert, weil es so absurd und schlecht war.
Ich habe dann halt über den Film gelacht und nicht auf eine Art, wo ich dachte, dass es sein sollte, weil bei mir ist dann eher die Fassade gebröckelt, als dass es jetzt irgendwas dazu beigetragen hätte.
Ja.
Obwohl ich die Perspektive tatsächlich ganz faszinierend finde. Und dann das Ende war halt so ein bisschen enttäuschend. Also wo ich so denke, ja, okay, nee, ich finde, das hätte man runder abschließen können. Und ich finde, man muss auch nicht jede Frage beantworten.
Also ich finde,
es wäre sehr viel besser gewesen, bestimmte Mysterien auch Mysterien sein zu lassen oder nur Dinge anzudeuten.
Also das finde ich jetzt interessant, weil mein großes Problem mit dem Ende ist, dass es nichts auflöst. Es löst ja den Kernplot auf, aber es hat ja zwei oder drei Nebenplots in dieser Serie.
Ja, ja, ja.
Und keine von diesen Nebenplots wird in irgendeiner Art und Weise befriedigend abgeschlossen. Und das fand ich total, also das hat dann, vielleicht meinst du das dann gar nicht, weil da gibt's dann noch nicht immer große Mysterien, weil die Mysterien werden aufgelöst von diesen Nebenplots. Dann weiß ich, glaube ich, vielleicht, was du meinst.
Also
aber
das,
die Plots nicht. Also,
nee, genau. Sie haben sehr offensichtlich, also auch die Art und Weise, wie es endet, ist ja voll. Hier kommt dann Squid Game
2. Aber das ist ja die Sache. Der Regisseur und der Autor sagt, er hat das nicht als mit einem Sequel-Gedanken geschrieben.
Das glaube ich nämlich nicht.
Aber ich glaube das schon, weil das kann er ja nicht. Also er konnte ja nicht denken, dass das ein Sequel geben konnte.
Ich finde, es wirkt halt überhaupt nicht so.
Überhaupt nicht so.
Wenn ich keine Informationen von außen hätte, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich es geguckt habe, dann war es für mich so ein Ding, okay, hier kommt offensichtlich noch mehr.
Ja.
Oder zumindest ist es auch innerhalb der Welt nicht abgeschlossen. Und das empfand ich jetzt nicht als, oh geil, was hier noch alles passieren kann, sondern eher als, ja okay, ich habe aber schon genug.
Ja, das ist für mich zweigeteilt. Für mich ist das in dem Hauptplot mit dem Hauptcharakter, was der am Ende macht, ist, finde ich, so ein perfektes Ende. So, da hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal weitererzählt werden muss oder weitererzählt werden soll, weil ich denke, der macht jetzt da sein Ding, aber das ist eine komplett andere Geschichte, die nicht als Sequel hier erzählt werden soll, sondern das ist einfach das Ende für diese Geschichte und der macht jetzt sein Ding. Aber literally alle Nebencharaktere sind einfach abgebrochen worden. Also mit wirklich mitten in den Handlungssträngen haben die eine Szene bekommen, wo dann was passiert ist. Und dann werden die nicht mehr erwähnt.
Es stört mich mal mehr, mal weniger.
Das hat mich sehr gestört. Ich finde also auch,
wie gesagt, ich will jetzt halt nicht in den Spoiler-Talk
reingehen. Genau, ich will auch nicht detaillierter werden. Für mich eine Serie, bei der ich sehr froh bin, die geguckt zu haben, für ihre Schauwerte, für ihre Ideen in der Inszenierung. Ja,
das auf jeden Fall.
Und für den Spaß, den ich daran auch hatte am Rumrätseln.
Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, weil es klingt jetzt sehr negativ, aber
voll.
Bis dahin hat das halt wirklich Spaß gemacht. Es hat mega spannende Szenen und es hat auch mega mitreißende Szenen, wo es auch mal auf die Tränen
drückt. Ah ja, die Folge ist insane emotional.
Wenn Leute bei der Folge ankommen, dann denkst du immer, ah, okay, das ist jetzt die Folge.
Okay,
und dann weißt du schon vorher, das ist jetzt die Folge.
Ich schneide das raus. Ihr wisst nicht, in welcher Folge es emotional wird. Also, es wird in keiner Folge emotional. Ja.
Finde ich gut.
So, ich habe mir Notiz gemacht. Ich hoffe, ihr habt gerade ein Piep oder ein ähnliches schlimmes Geräusch gehört, das euch die Ohren rausgeballert hat.
Ich habe tatsächlich auch noch eine Serie gesehen. Mir fallen immer mehr Serien
also Tom.
Ein. Die auch gleichzeitig einen Film des letzten Jahres abschließt, nämlich Demon Slayer. Weil ja letztes Jahr Demon Slayer Mugen Train als Film erschienen ist. Den Film habe ich nicht gesehen, aber den Anfang der zweiten Staffel von Demon Slayer. Und das ist der Film mit noch mehr Szenen.
Ja.
Also habe ich auch den Film gesehen?
Wahrscheinlich
Fragezeichen.
Wahrscheinlich halt sehr so wie Dragon Ball eine schlechter aussehende, aber vollständig erzähltere Version des Filmes, würde ich jetzt mal von ausgehen.
Nee, das ist einfach der Film. Die haben den Film in Stücke geschnitten für die TV-Serie und dann Sachen dazu animiert.
Oh.
Und das ist dann
doch anders als bei Dragon Ball.
Das ist der Mugen Train Act. Deswegen sieht es hervorragend aus.
Ja, vor Ort.
Beziehungsweise, das muss ich direkt ein Sternchen dranhängen, es hat CG-Elemente bei dem Mugen Train, weil der Mugen Train, also es ist wirklich ein Zug, um den es geht. Und der wird so corrupted im Laufe des Films / der Serie. Und das halt mit so CG-Elementen. Und das, finde ich, sieht einfach nicht gut aus. Mhm. Also es macht die Serie manchmal, dass es so CG-Elemente einsetzt. Meistens tatsächlich ziemlich cool und ziemlich gut. Aber manchmal fallen sie eben auch sehr auf. Und das steht dann sehr in Kontrast zu den sonst so hervorragenden restlichen Animationen.
Ja.
Aber ansonsten hat dieser Plot sehr Spaß gemacht. Ich mag ja Züge als Szenario sowieso ganz gern.
Ich mag Züge.
Snowpiercer oder so ein Kram. Das hat ja auch Spaß gemacht. Es geht auch sehr in so in die Erinnerungen der Charaktere rein, aufgrund der Fähigkeit von einer der Dämonen. Und das ist halt richtig cool. Viel mehr kann ich nicht beschreiben, ohne nicht auch den Rest von Demon Slayer zu beschreiben. Mhm. Aber ich bin jetzt auch immer noch an dem Punkt, wo ich noch nicht weitergeguckt habe. Also ich habe quasi diesen Mugen Train fertig geguckt. Und jetzt möchte ich dann demnächst irgendwann mal die tatsächliche zweite Staffel gucken. Also das, was dann danach wirklich neu dazu kommt. Mal
aufholen.
Genau.
Okay, also
ich mag Demon Slayer wirklich gern.
Für mich wären wir dann mit den Serien durch. Es sei denn, dir fällt jetzt noch spontan was ein.
Ich habe
noch
voll viele Filme, Robin.
Ich habe auch noch ein paar Filme.
Wie sind wir denn zeitlich gerade?
Wir sind schon bei 1:15 in unserer Aufnahme drin. Aber also für mich können wir noch ein bisschen weitermachen. Wir können, also ich habe jetzt.
Naja, wir können halt. Wir haben noch einen Stream, den wir heute machen, deswegen können wir nicht ewig weitermachen. Ja, deswegen überlege ich halt fast, ob man einen zweiten Film.
Ich habe noch ein knappes Dutzend an Filmen hier übrig.
Ich glaube, ich habe auch noch 10.
Dazu auch noch mal eines meiner Highlights des Jahres kommt auch da noch vor.
Dann lass doch jeder noch einen machen und dann machen wir vielleicht noch einen.
Boah, jetzt frage ich mich, ob ich jetzt schon über das Highlight dann reden will, weil eigentlich will ich da so unbedingt drüber reden.
Das ist ein Teaser.
Bleibt subscribed. Dann machen wir den Film, aber dann machen wir den Cast aber für die nächste On-Topic-Folge. Ja, den zweiten, dass wir es nicht vergessen, weil ich muss über diesen Film reden.
Ich will dann auch nicht noch eine Pause dazwischen
machen,
sondern wir machen den direkt als nächstes.
Okay,
also in zwei Wochen geht es dann schon weiter.
Dann machen wir das so.
Aber dann kann trotzdem jeder noch einen machen.
Ja, dann nutze ich die Chance und erwähne Eternals, weil wenn ich jetzt noch mal eine Woche warten muss, dann habe ich einfach vergessen, dass der existiert.
Ja, ja.
Hast du den gesehen?
Nee, aber genau, weil ich sowas gehört habe.
Was für ein Film, was für ein absolut seltsamer Film. Eternals ist ein Film, der sich sagt, okay, wir haben hier, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, es waren 34 Hauptcharaktere, die alle gleich wenig Zeit bekommen. Es gibt dann auch einen Hauptcharakter, die so absolut charakterlos und ziellos ist, dass es fast wie Absicht wirkt, als ob es eine Parodie auf einen Hauptcharakter wäre.
Ja.
und einen einen.
Ist das dann an Angelina Jolie?
Nee, Angelina Jolie ist einfach so eine. Angelina Jolie ist einfach einer von 43 halt Charakteren, die so. Ich vergesse immer Dinge und bin immer brutal.
Okay. Ich weiß halt nichts über die.
Ja, das ist eine der faszinierenden Dinge an Eternals, dass du halt so Charaktere hast wie Angelina Jolie oder Schauspieler hast wie Angelina Jolie oder auch Selma Hayek und die finden einfach so im Hintergrund irgendwo, sind die auch da. Mhm. Und das ist total seltsam. Allgemein, das Casting dieses Filmes liebe ich total. Ich möchte vor allen Dingen kurz benennen, ich habe den Namen der Keanu, wie wird er ausgesprochen? Moment. Ich meine Barry Keoghan. K-E-O-G-H-A-N wird er genannt. Der spielt Druig und der ist halt normalerweise wirklich der spielt auch in The Green Knight zum Beispiel mit. Der spielt diesen Scavenger, den du erwähnt hattest.
Den Scavenger?
Ja, der den so ein bisschen veräppelt am Anfang. Oh, der spielt den.
Der auch aus dem einen Kriegsfilm ist.
Der in Dunkirk ist Dunkirk, der genau. Spielt einen Hauptcharakter in The Killing of a Sacred Deer. Einer der besten Schauspielerleistungen der letzten Jahre für mich. Und der spielt hier halt einfach so einen Superheldencharakter. Und das ist so weird, genau wie auch Angelina Jolie oder Selma Hayek. Das finde ich halt großartig. Hier Brian Tyree Henry, das ist einer der Hauptcharakter aus der Serie Atlanta. Da spielt er so einen relativ erfolglosen, der dann Erfolg hat. Rapper, der halt ja auch so einen Superhelden spielt. Und das ist voll out of left field, diese Superhelden, und das liebe ich total. Cool. Leider hat halt keiner von denen mehr als 10 Minuten wirklich Zeit, irgendwas zu machen. Und dann geht dieser Film, hat auch keine eindeutige Struktur, sagt so, wir sind jetzt in der Gegenwart, jetzt sind wir in fucking Babylon für 5 Minuten, jetzt sind wir wieder kurz in der Gegenwart. Hey, hier haben sie irgendwie die Titanic zum Versinken gebracht, oder nicht? Ist keine Szene im Film, aber das ist so diese Sache, weil die ja in der ganzen Menschheitsgeschichte immer dabei waren. Ja. Komplett konfus, komplett unverständlich, wo sie dahin wollen. Dieser Film hat keinen klaren Gegenspieler. Die nach irgendwie, ich glaube, 80 Minuten führen sie einen ein, der dann noch einmal vorkommt in der Szene, der dann stirbt. Ist das ein Spoiler, dass ein Gegenspieler in einem Marvel-Film stirbt? Ich glaube nicht. Und dann kommt noch aber ein neuer Gegenspieler dazu, der dann auch, das ist so konfus. Ich weiß nicht, wer dieses Drehbuch geschrieben hat und dann dachte, da ist es. Dieser Film hat unglaubliche Schauwerte immer wieder.
Ich habe gehört, dass CG soll eher so meh sein. Aber wie gesagt, das war auch nur so total nebensächlich.
Also immer mal wieder meine ich wirklich in einzelnen Szenen. Nicht so wirklich, das zieht sich nicht so wirklich durch den Film, aber die Eternals entstammen halt von den Celestials. Und die Celestials sind ja wirklich die hier aus Warcraft, wie heißen die in Warcraft? Die Titans. Das sind die Titanen-Äquivalente aus dem Warcraft-Universum, falls euch das was sagt. Also einfach diese gigantischen Szenen. Und die bekommen wir hier manchmal zu sehen. Das ist halt super geil. Das sieht super geil aus. Und ich finde, insgesamt sind die Action-Szenen ziemlich lahm in diesem Film. Aber es gibt ein oder zwei, es gibt so eine Person, die hat super Speed. Die ist einfach der Flash. Und die wird hier richtig cool inszeniert. Ich finde, wie so super Speed-Charaktere inszeniert werden, hat sich total mit der einen Szene in X-Men auserzählt. So, das wurde gemacht und dann haben sie gesagt.
Und X-Men hat ja dann gesagt, du, jetzt
machen wir halt nochmal. Im besten Falle machen wir es nochmal und sonst haben wir einfach dieses Jahr ist halt Zeitlupe, I guess. Ja. Und das sieht hier cooler aus. Hier machen sie was Cooles damit.
Haben sich was Neues quasi einfallen lassen.
Ja, nicht so wirklich neu, aber du hast halt nicht einfach nur hier machen sie in Zeitlupe, sondern du siehst es in der normalen Geschwindigkeit, wie er einfach sehr schnell coole Dinge tut. Und das wirkt dann schon wieder wie was Neues, weil das immer so eintönig ist eigentlich
mit diesen Charakteren. Ich muss dann immer an Dragon Ball Z denken, wie einfach Leute ins Nichts gucken und ab und zu ist da mal so ein Lichtblitz und dann, sie bewegen sich so schnell.
Nee, das ist schon ein bisschen cooler als das. kann ich nicht empfehlen. Ist ein doofer Film, wirklich ein doofer Film, wo ich am Ende wirklich ohne Idee da saß, was ich gerade geguckt habe, aber auch aus der Perspektive war es auch irgendwie interessant. Schön, dass sich Marvel mal was getraut hat, irgendwas zu machen. Schade, dass das nicht funktioniert hat, würde ich sagen.
Ja, schade.
Ja.
Schade. Gut, aber wenn du so einen Film erwähnst, wo so ein bisschen Frust mitschwingt, dann mache ich das auch. Ich habe nämlich Cruella gesehen.
Oh. das ist out of left field für mich.
Disney Plus. Ich mag 101 Dalmatiner super gern, den alten Animationsstreifen. Das ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme, weil er mich auch als Kind so begleitet hat. Rauf und runter geguckt. Und ich mochte damals auch, ich habe sie nicht nochmal gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie gut sie heute sind, aber ich mochte die damaligen Realverfilmungen von 101 Dalmatiner, wo Glenn Close eine hervorragende Cruella de Vil gespielt hat. Und hier ist es Emma
Stone.
Stone, genau. Es spielt aber auch Emma Thompson hier mit. Mhm. Emma Thompson spielt nämlich quasi die Gegenspielerin, die Baroness. Und Cruella war einer der frustrierendsten Filme die ich im letzten Jahr gesehen habe, weil es ist einerseits wirklich hervorragend und super lustig. Mhm. Wirklich, wirklich super lustige Szenen. Horace und Jasper sind mega gut gecastet hier, die quasi Underlings von Cruella de Vil, die hier halt noch eher, also es erzählt ja eine Origin-Geschichte quasi von Cruella de Vil. Mhm. Und das ist gleichzeitig die größte Schwäche dieses Films, weil die halt überhaupt nicht nachvollziehbar ist, finde ich. Aber deswegen kommen halt auch diese Charaktere hier vor und die sind super lustig. Haben auch so einen kleinen Hund. Ach, wunderbar. Und dann hast du eben aber auch Emma Stones Charakter, die in ihrer Ursprungsform super funktioniert. Als so ein liebes Mädchen, die viel mitmachen muss und ihre Mutter wird getötet von Dalmatinern, was ich hervorragend lustig
finde. Diese Szenen kenne ich. Und auch wozu das führt.
Ja, als das passiert ist, konnte ich nicht fassen, dass es gerade passiert. Ich dachte so, oh mein Gott, ist das jetzt die Origin?
Ich muss halt auch sagen, das ist die lähmstmögliche Art und Weise.
Da steckt ja noch mehr dahinter.
Da kommen ja noch Twists dazu. Das kenne ich auch, aber erstmal auf dieser Ebene zu sagen, ja, Cruella de Vil hasst Dalmatiner.
Ja. Tut sie ja gar nicht. Das ist ja der
Punkt. Ich weiß, aber das ergibt ja noch, das weiß ich auch. Das ergibt dann, da haben wir dann noch eine Ebene, wodurch das alles keinen richtigen Sinn mehr ergibt. Aber
Drehbuch ist ein Mess. Also wirklich auf so vielen Ebenen.
Ich finde einfach die Idee sehr lustig, dass es einen Charakter gibt, die die Fälle von Dalmatinern will, weil sie halt die Fälle von Dalmatinern will und dann wollen sie dafür eine Backstory schreiben und dann dreht sich literally alles in ihrem ganzen Leben immer um Dalmatiner, weil das halt das eine Ding ist, wofür sie kennen. Das ist so, so eine David Cage-Art, eine Backstory zu schreiben.
Genau, diese Art Nummer wäre halt wirklich sehr David Cage, aber dann ist es das ja eigentlich gar nicht, weil der Charakter ja ein total lieber Charakter ist. Und dann hat sie aber trotzdem diesen Charakterwandel mittendrin, wo sie sagt, okay, jetzt spiele ich die Rolle von eben so einer Baroness, weil es gibt halt diese Baroness-Charakter, die ist quasi eine Cruella de Vil, so eine Modeschöpferin, die scheiße ist zu ihren Mitarbeitern und halt super selbstsicher und egoistisch auftritt und so the ends justify the means. Wie ist das Sprichwort?
Doch, the ends just, the ends just weiter means, ja.
Ich verwirre mich gerade selbst. Jedenfalls, die halt sehr grausam auch teilweise ist, aber auch sehr viel Spaß daran hat, das zu machen, was sie macht. Und Emma Thompson ist hier hervorragend gecastet. Der wahrscheinlich beste Charakter in dem Film, weil das macht richtig viel Spaß, der zuzugucken. Weil die auch offensichtlich richtig viel Spaß hat, diese Rolle zu spielen. Und Emma Stones Charakter ist halt eine Angestellte von der und wird dann halt auch schlecht behandelt, ist aber mega gut, verdient sich also immer mehr Respekt und so. Und da hast du so dieses Hin und Her. Und dann gibt's aber da so einen Gegenspieler. Also sie sind die Gegenspielerinnen.
Ist Emma Thompson einfach die Cruella des Films Cruella?
Ja. Das meine ich ja. Und die funktioniert halt super gut in der Rolle. Aber nun muss ja Emma Stone dazu werden. Und wie das passiert, funktioniert halt gar nicht. Und wenn sie dann zu Cruella wird, hat sie noch mal einen krasseren englischen Akzent, der nicht funktioniert. Und diese versucht quasi das zu machen, was Emma Thompson macht. Aber das funktioniert auch nicht.
Ja.
Also Emma Stones Cruella-Figur funktioniert für mich einfach nicht. Und dann passieren halt noch diverse Dinge in dem Film, wo du dein Suspension of Disbelief so krass andrehen musst, damit auch nur irgendwas funktioniert. Weil halt die wirklich Du fragst dich, woher sie die Ressourcen kriegt für das, was sie macht mit ihren Cruella-Auftritten, um der anderen quasi ans Knie zu pinkeln. Und Autorität, Polizei und sowas gibt's einfach gar nicht in dieser Welt. Also zumindest nicht so, wie sie normalerweise funktionieren würde. Und es ist halt mega absurd. Aber dem entgegen stehen halt Charaktere wie halt Horace und Jasper oder so, die wirklich gut funktionieren. Und dieser Basischarakter von Emma Stone, die funktioniert. Und auch eine emotionale Ebene, die auch mal funktioniert zwischendrin. Und das ist so frustrierend, das meine ich mit frustrierend. Es steckt ein richtig guter Film drin, aber eben auch noch der ganze Rest.
Ja.
Und insgesamt ist das dann kein guter Film.
Ja.
Leider.
Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, ich habe mir so eine Reihe von Szenen angeguckt und dachte mir, ich glaube, ich habe eine gute Erfahrung gehabt mit dem Film Cruella, in dem ich diese Szenen gesehen habe, wie Dalmatiner-Leute irgendwo ins Wasser schmeißen.
Aber und dann hast du wahrscheinlich nicht die ehrlich guten Szenen gesehen.
Das stimmt nicht. Genau, ich habe nur die lustigen,
schlechten Szenen.
Ich habe Cruella so geguckt, wie ich das Buch von Boba Fett geguckt habe. Aber ich bin okay damit. Ja, das reicht mir. Ja. Aber dann freue ich mich sehr, dass wir uns demnächst noch einmal hier einfinden werden.
Habe ich noch eine Chance, Last Night in Zoho nachzuholen?
Ich auch. Kam heute an die Blu-ray.
Ach, sehr gut. Dann leih ich mir die mal. Ja.
Also das ist heute wirklich der Release der Blu-ray.
Ach schön.
Und ich habe mal nachgeguckt, wir hatten beide über Titanen auch noch mal geredet.
Titanen möchte ich auch
sehen. Leider kommt der erst im März raus in Deutschland. Zumindest auf Blu-ray, wo ich mir auch vorbestellt habe.
Auf Prime kann man den sich schon kaufen.
Oder vorbestellen, da ich schon.
Nee. Kann
ich ja?
Bin ziemlich sicher kaufen.
Interesting.
Ja. Was ich halt nicht gesehen habe, sind, also zwei Sachen, die ich gerne sehen würde, aber ich weiß halt nicht, ob ich gerade ins Kino möchte, sind Spider-Man und Matrix.
Ich würde mich sehr wundern, wenn Matrix noch laufen würde.
Der aber wahrscheinlich nicht digital das erscheinen.
Könnte ich mir aber vorstellen. Ich weiß es. Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, dass man den dann irgendwo sehen kann. Über diese beiden Filme kann ich dann im nächsten Mal auf jeden Fall reden.
Wir reden auf jeden Fall drüber, aber wahrscheinlich dann über deine Perspektive.
Ja, und ich freue mich auch sehr, sehr über diese beiden Filme zu reden, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Wie gesagt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare bei Patreon oder auch bei YouTube.
Ich habe hier noch Empfehlungen.
Empfehlungen und halt auch eure Meinung zu der YouTube-Veröffentlichung.
Genau,
Dieser Reihe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das macht wirklich sehr viel Spaß.
Jetzt sind wir wieder bei exakt 1,5 Stunden. Großartig gemacht von uns, Tom. Jetzt gehen wir in den Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei mit gewesen und denkt euch, da haben sie richtig gute Arbeit geleistet. Euch noch ein schönes Wochenende.
Das war jetzt keine Katastrophe. Bis dann, bis zum nächsten
Tschüssi.
Mal.
Tschüssi.